Die Schwierigkeit, was wir gerade sehen, und zwar nicht nur die Schwierigkeit der Stadtwerke, sind zugleich unsere Probleme. Also das ist ja momentan so eine Deadlock-Situation. Jedes Unternehmen hat ja irgendwie zwei Aufgaben. Einerseits zu überleben, irgendwie how to survive, irgendwie die Frage sich zu stellen. Und auf der anderen Seite ist es dringend notwendig zu expand oder innovate your business. Und auch ohne jetzt die Energiekrise hätten sich Stadtwerke stark auf das Thema innovate oder expand konzentrieren müssen. Jetzt haben sie natürlich parallel eine Verteidigung für eine Überlebensstrategie erstmal zu fahren und das Thema kommt zu kurz.
Ich glaube, das ganz große Problem, was uns alle trifft, ist einfach der berühmte Personalmangel. Die richtigen Leute zu finden, die auf der einen Seite Digitalisierung sprechen können, auf der anderen Seite aber auch so das Gefühl für ein kommunales Unternehmen haben.
Was wir nur merken ist, neben dem ganzen Thema Strategie oder Geschäftsentwicklungsabteilungen kommen unsere Kunden, und zwar ganz normal auf Basis der Betreuer oder Bearbeiter oder Sachbearbeiter, fachlich gar nicht mehr hinterher. Und wenn so ein klassisches IT-Haus hat, so ein Customer Care, also eine Serviceabteilung, die fragen Nutzeranlage oder wenn irgendwelche Bug im System sind oder nehmen Calls oder Tickets auf, mittlerweile müssen wir extrem stark fachlichen Support leisten.
Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu Innovatorinnen, UnternehmensentwicklerInnen, KlimamanagerInnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute darf ich mit Dominik und Julian wieder einmal zwei Gäste in meinem Podcast begrüßen. Der eine ist der mit 35 Jahren aus meiner Sicht des bald 50-Jährigen noch relativ junge CEO der Wilken Software Group aus Ulm. Der andere ist Geschäftsführer der vom Vater gegründeten IVU Informationssysteme GmbH aus Norderstedt. Beide Unternehmen helfen Stadtwerken quasi schon seit Urzeiten mit robuster und moderner Software, um in den stark umkämpften und eng regulierten Energiemärkten bestehen zu können. Freut euch auf diese Folge mit dem Titel Große Klappe mit hanseatischer Zurückhaltung. Jo, also herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Utility 4.0. Ich sitze hier zusammen mit Dominik und mit Julian und wir sind wieder in der IT-Welt unterwegs. Schon eine lange Historie hier im Podcast und ich freue mich heute, den Dominik von Wilken am Start zu haben, CEO. Oh. Und ja, sag ruhig, das war ein Hallo und schon ein kleines, zartes, oder?
Ich grüße dich.
Ja.
Moin. Hey,
und genauso dich, Julian von der IVU. Aus meiner Heimathut in Norddeutschland.
Moin.
Erstmal Moin zu dir auch.
Genau.
Moin. Cool, wir wollen heute sprechen über Wilken und über IVU, die ja mit Wilken auch ein bisschen was am Hut haben. Kommen wir alles noch drauf. Wir machen ein ganz ruhiges Gespräch und gucken, wo uns das alles so hinführt, wie wir es hier gewohnt sind. Dominik, Julian, ich gucke ja immer, wie so der Tag war, wo ihr so herkommt. Was war dein Tag, Dominik, heute vorher? Du hast mich schon im Vorgespräch ein bisschen reinblicken lassen. Wo kommst du gerade raus oder rein?
Ich hatte heute einen auch stressigen Tag, aber anders stressig. Ich war halt nicht so beruflich sehr aktiv. Ich hatte heute Morgen Einschulung meines mittleren Sohnes.
Das ist wie alt? Also Einschulung, im Moment müsste ich wissen. weiß ich nicht mehr.
Sechs.
Sechs, genau. Okay.
Genau, mit sechs. Nö, Einschulung und dann Einschulungsfest. Und ich habe noch so ein Hobby, das habe ich gerade eine Stunde vor dem Podcast gemacht. Ich restauriere gerade einen alten Traktor selber.
Okay.
Und da war ich gerade noch ein bisschen am Schrauben. Also mal was ganz anderes. Ich glaube, diejenigen, die mich besser kennen, wissen das so, dass es so ein bisschen mein Ausgleich ist.
Ja.
Baumaschinen oder irgendwelche alten Maschinen oder alte
Hast du so Oldtimer. Einen Porsche-Trecker oder da gibt es doch so?
Einen Fendt 61 Dieselrost.
Okay. Und die reparierst du, mit denen fährst du dann auch ein bisschen durch die Gegend?
Ja, reparieren wir mal und lackieren wir mal und dann für die Kinder mal was Cooles. Ich bin so aufgewachsen, so. Ich wohne im Allgäu unten und sehr ländlich aufgewachsen und ganz entspannt und weiß nicht, bei uns gehört das irgendwie so dazu.
Finde ich cool. Sonst sagen die immer alle, ich komme aus 17 Meetings, bin jetzt bei dir hier beim Podcast und gleich geht's weiter, obwohl Freitag ist. Finde ich mal auch sehr sympathisch. Julia, du bist aber so einer, ne? Du machst Meetings vorher, nachher, oder? Was war heute dein Tag?
Dann kennst du die IVU nicht gut genug.
dabei. Du bist jetzt alleine dort.
Na, tatsächlich hätte ich eigentlich heute einen Kundenbesuch gehabt.
Ja.
Der wurde gestern abgesagt. Insofern hatte ich auch einen entspannteren Tag. War tatsächlich im Büro, was sehr schön war, die Kollegen immer mal zu sehen. Und danach habe ich tatsächlich auch mit meiner Tochter spielen können am Nachmittag. Das war auch gut. Also ja, das ist der Vorteil, wenn man es freitags nachmittags macht.
Ja. Haben wir so einen Familienväter-Podcast hier heute.
Ja, genau.
IT und Energie, okay, komm, lass.
Geht alles zusammen.
Ja, Jürgen, ist es eigentlich für dich okay, wenn ich so ein bisschen Wilken in den Vordergrund stelle hier und ich war so ein bisschen in der Vorbereitung und dachte, ja, ich muss ja eigentlich dann beide IVU so wertschätzen und irgendwie tief behandeln, aber.
Alles gut. Ja? Du machst ja auch die IT-Reise.
Ne? Genau.
Da gehört ja das Wilken-Abrechnungssystem maßgeblich dazu.
Genau, ich habe mir das eben nochmal aufgeschrieben, weil jetzt hier noch so alles so am Start war. Irgendwie fing das ja mal mit Power Cloud an, dann diese Lyngtech, diese neuen, diese wilden, dann die SAP, ja, SIV, den Guido Moritz. Ihr kennt euch auch alle, ne? Diese Branche kennt sich, ne? Volker von Schleupen, alles eine.
Mit dem Guido habe ich mal zusammengesessen in seinen ersten Wochen bei SIV. Da war er zur Schulung bei BBH, ja, wie so die Energiewirtschaft funktioniert. Neue Marktformate, da haben wir uns mal kennengelernt.
Okay.
Da war aber noch nicht klar, dass er dann der CIO wird.
Okay, und wie ist das so? Ihr trefft euch auf Messen und dann ist immer so, jeder hat sein Spielfeld und alles ist cool oder ist auch mal so ein bisschen, naja, das kleine Beef auch mal in der Kunde weggenommen? Gibt es auch so Sachen oder?
Ja. Ich glaube so beides. Also, ich glaube, die Energiewirtschaft ist ja ein Verdrängungswettbewerb. Also, es ist ja nicht nur so, dass es noch teilweise wie in anderen Branchen viele Kunden gibt, die noch gar keine Softwarelösung haben und wo alle ganz aggressiv am Handeln sind und gucken, wer als erstes dran ist. Es gibt immer, einmal springt ein Kunde darüber, manchmal gewinnt er wieder ein Kunde. Ich glaube aber mittlerweile haben wir alle gelernt, da sehr vernünftig miteinander umzugehen auf den Messen, eigentlich sich sehr partnerschaftlich zu begegnen. Und wir haben ja sehr häufig Kontakt in Projekten, selten jetzt auf C-Level-Ebene, aber ich glaube, die Projektmannschaften kennen sich, weil da geht es ja um Migrationen, da geht es um Schnittstellen, da geht es um Übergänge etc. Also von dem her, mir ist keiner bewusst, wo es wirklich so in seinen Worten Beef gibt oder was.
Ja. Aber alle sind sich so ein bisschen einig, dass man SAP kann man schon ein bisschen was abknabbern, habe ich so den Eindruck. Ne? Volker will angreifen, bei euch auf der Seite ist auch so, kommt doch rüber hier von ISU und so. Ne? Aber fair enough, so ist halt das Game. Ne?
Nicht nur SAP.
Sondern auch?
Power Cloud, Lyngtech, alle.
Ja, aber die fangen ja gerade erst an. Also Lyngtech, die sind ja gerade, der Lux ist ja gerade erstmal so ein bisschen auf der Lauer. Ne? Aber man muss ja alle im Blick haben, ne? Wie es ist in der Natur. Okay, Dominik, jetzt erzähl doch nochmal, wie bist denn du? Du bist jetzt CEO bei Wilken, ne? Und du bist ja auch jetzt nicht mega alt, ne? Bist du, oder? In welchem?
Ich bin jetzt am 35. im nächsten Monat.
Ja, okay.
Also Mitte 30.
Wie ist es da
genau. Ich habe mal angefangen als Wirtschaftsinformatiker, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Mir hat man so nach meinen ersten 3 Studienmonaten irgendwie erklärt, dass ich für die Entwicklung nicht ganz so geeignet bin. Weniger skills-technisch, glaube ich, sondern ich war in so einer ganz klassischen Kaffee, Zigaretten, Pizza, Visual Fox Pro Entwicklung, also noch wirklich nicht mal Java oder .NET zu der damaligen Zeit, sondern wirklich noch oldschool. Und ich habe alle mal abgelenkt, weil ich immer gesagt habe, wir müssen doch anders machen, da könnten wir doch angreifen, wenn wir das entwickeln könnten, dann könnten wir. Und ich war immer so quirlig und bin dann relativ früh ins Consulting gewechselt, Softwareberatung und 2 Studien gemacht, Business Process Management. Und war dann viel unterwegs in der Sozialwirtschaft, also ganz andere Branche eigentlich. SOS Kinderdorf sehr viel unterwegs gewesen Richtung Prozessanalysen und diese Einrichtungen.
Was hat man da für einen Prozess bei so einem SOS Kinderdorf? Gibt's da so?
Gut, da geht's. Wir sprechen nachher vielleicht noch von CTS oder von Prozesskostenoptimierung. Das hatten die ganz groß. Bei denen ging es einfach, wie kann man die Prozesse ideal konzipieren und auch realisieren, dass mehr Zeit für die Betreuung von den Bewohnern bleibt. Und Zeit war damals ein ganz großes Thema. Und viele Freunde von mir sind damals zu Unternehmensberatungen gegangen und haben in der Industrie die Automatisierung und die Maschinerie eigentlich irgendwie so an den Start gebracht. Und bei mir war immer das gut Zeit. Und das fand ich immer irgendwie toll und das hat mich irgendwie motiviert.
Ja, und dann Zeit für Kinder heißt es ja letztlich, ne? Und das gibt diesem Cost to Serve irgendwie gibt irgendwie einen ganz anderen Zungenschlag, wenn du weißt, es hilft Kindern, ja.
Ja, dann kam ich irgendwann zu Wilken. Wann war das? Vor 8,5 Jahren. Also Anfang 2014 war das.
Okay, in welcher Situation war das da? Das ist ja Familienunternehmen aus den 70ern.
Ja, ich kam damals auch quasi von so einem Mittelständler, der feindlich übernommen wurde von einem großen Konzern im Gesundheitswesen. Und das war wirklich in der Tat zu nehmen. Also da habe ich so Kanzan mal 2 Jahre richtig mitgekriegt und so wirklich so gesamtes Mittelmanagement raus, komplett neu aufgebaut, harte Prozesse und Strukturen eingeführt. Und damals war ich schon mit 3,24 in Leitungsposition und bin dann gewechselt zu Wilken. Und in der Tat, ich kannte den Volkert Wilken gar nicht so richtig. Ich wusste auch, glaube ich, zum Zeitpunkt damals, als ich gewechselt bin, gar nicht unbedingt, ob es den Wilken gibt. Also mal ganz hart davon
formuliert. Ob das eine Familie ist oder nur ein Name? Oder?
Man wusste schon, aber ob der jetzt aktiv ist oder so. Ja, ja, und weil der Hintergrund war damals, Wilken war mit 6, 7 weiteren operativen Gesellschaften am Markt. Und ich habe nicht in der Kerngesellschaft angefangen, sondern in einer anderen Gesellschaft. Und da gab es ja auch andere Kunden, Lufthansa Group, Aldi und so weiter, Noveda, Hilti, Baumaschinenhersteller, also auch andere Branchen. Und habe aber sehr schnell den Volkert Wilken kennengelernt und wir beide haben, es hat einfach gepasst, wir haben eine sehr, sehr innige Beziehung gehabt, also nicht nur beruflich, sondern auch privat und dann sehr, sehr gut kennengelernt. Und
du warst persönlicher Referent, habe ich irgendwo auch gelesen. Ne? Also
auch mal, genau, und dann halt von über Geschäftsbereichsleitung, dann Referent, Vertriebsleitung, Geschäftsführung, Vertrieb, Geschäftsführung, Beratung und dann CEO-Position. Okay. Und das war so nicht so eine berufliche Beziehung irgendwann, sondern irgendwann ist dann mal so eine, ja, wahrscheinlich kann man schon, Ziehso und Ziehfahrer, das ist nicht ganz das richtige Wort, aber schon eine sehr, sehr innige Beziehung und so hat sich das entwickelt bei uns.
Okay. Und du fühlst dich der Familie auch noch verbunden jetzt heute eigentlich?
Ja, total. Total, ja.
Okay. Wir gehen gleich weiter. Aber ich jetzt nochmal kurz nach vorne springe. Du bist aufgewachsen auch im Allgäu da unten? Bist du wirklich da groß geworden, hast du gesagt, auf dem Träger vielleicht auch, stelle ich mir so vor, so eine Landjugend ist das, oder?
Total so, ja, genau. Ja. Also auf einem Dorf, auch heute noch irgendwie 700-800 Einwohner.
Aha.
Und
alle. Große Familie durch... bei dir?
Nee, gar nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der eine ganz kleine Familienverwandtschaft hat.
Ja.
Und okay. Ist auf dem Dorf meistens so, Geburtstage sind ja 60 Leute da, das ist ja nur die Verwandtschaft, das ist bei uns nicht so. Also da sind wir noch sehr schnucklig klein, ja.
Und wenn ich dich jetzt gar nicht kenne, was würdest du mir sagen, was müsste ich über dich wissen, was mir helfen würde, mit dir klarzukommen?
Ich bin jemand, der, also ich bin immer in Bewegung. Ich bin immer, also ich sehe viele Ideen, ich bin, glaube ich, sehr kreativ. Ich habe so ein Lebensmotto. Einmal irgendwie, dass man sich, ich werde mich niemals für Karriere oder für irgendwelche Themen nie verbiegen. Also ich habe immer meine Meinung und die versuche ich auch zu vertreten. Und das andere Thema ist so ein Lebensmotto, ich glaube, die mich kennen, ist so große Klappe viel dahinter. Also das lege ich mir selber immer auf. Also große Klappe heißt, ich kommuniziere gerne frühzeitig eine Idee, wenn ich konkret bin, dass ich die machen möchte. Und alle sagen, ja, jetzt warten wir mal ab. Aber wenn ich sowas kommuniziere, dann also beiße ich mich schon fest. Und ich mag den Druck, dann liefern zu müssen.
Okay, das kann ich gut dafür. Ne? Man sagt, einfach, wenn man ein Event macht, ne? Oder man hat ein Datum, haut man raus, da liefere ich. Und dann, ja, genau, kann ich gut nachvollziehen. Cool, gehen wir alles noch im Detail weiter durch. Julian, wann bist du denn dazugekommen? Wie hast du Wilken kennengelernt? Den Dominik kennst du jetzt, aber du kennst ja auch noch die ganze Geschichte noch mehr und länger, oder?
Ja, familiärbedingt bei mir, ja. Mein Vater ist seit über 40 Jahren in der Energiewirtschaft tätig, also Software für Energie.
Ja.
Hat in den 70er Jahren beim damals, ich glaube, sogar weltgrößten Software- und Hardware-Unternehmen der NCR Corporation gearbeitet, war da Vertriebsleiter und damit war irgendwie Energie, damals auch noch die Kommunalunternehmen, aber Energie im Wesentlichen mit Software bedingt eigentlich schon immer Teil meiner Familiengeschichte so ein bisschen.
Ja, und dann haben sich, also die Eltern, also dein Vater hat dann den Ernst Wilken schon gekannt quasi.
Ja, klar, ja.
Und zusammengearbeitet auch schon damals?
Ja, genau. Also kann man vielleicht ein bisschen mehr noch die Gesamthistorie mal zusammenbringen. Mit unserer großen Kundengruppe zusammengefasst in der VUAGE, einen der größten und längsten Zusammenschlüsse von softwarebedingten Anforderungen von Stadtwerken, jetzt auch über 40 Jahre. Die haben sich im Rahmen der Liberalisierung der Ende der 90er Jahre umgeschaut, welche Software eigentlich damals so State of the Art oder ganz neu war, mit modernen Programmiertechniken, Softwareumgebungen und eigentlich die damals 120 Stadtwerke in die neue IT-Welt, die 2000er Jahre führt. Da haben sich ganz viele Projekte angeschaut. Von RWE gab es noch so ein Kiosk-Projekt. Schleuten war damals dabei. Mhm. Und so weiter und so fort. Und da war Wilken tatsächlich so aus zumindest unserer Sicht und der Kundensicht das Unternehmen, was die modernste Software mit dem Energy an den Start gebracht hat. Ich glaube, damals waren es 3 oder 4 Unternehmen, die es eingesetzt haben.
Ja.
Und so sind wir mal dann zu Wilken gekommen mit 120 dazu.
Okay, ja. Also ganz frühe Zusammenarbeit. Also wenn du jetzt, Dominik, der Ziehsohn bist und du bist der Sohn, dann ist es ja also zwei Söhne, die über ihre Väter quasi schon in diese Energiebranche gekommen sind. Und auch
schon ganz das nur nicht machen früher. Also nee? Julia hat mir geschworen, niemals Energiewirtschaft. Das war
okay. Und warum?
Ich fand es damals nicht so spannend. Also es war halt Abnehmer, Abrechnung und Co. Und wenn man dann so ein bisschen, ich habe ja auch Wirtschaftsinformatik studiert und da sind irgendwie viele der Techniken, die wir heute im Einsatz haben, waren damals so im Studium drin und wir haben damals davon gesprochen, ja, wir führen jetzt Java-Software mit COBOL-Oberflächen nicht mehr ein und so. Das war nicht so das Lebensmotto von Anfang an.
Und bei dir, Dominik, du wolltest auch was sagen gerade zu Energiebranche?
Ja, Energiebranche erstmal nicht. Ich habe sie dann sehr schnell kennengelernt. Was ich mega spannend finde, ist ja, wir haben ja vorhin über Schnelligkeit gesprochen und Innovation gesprochen und das macht schon richtig Spaß. Was ich sagen wollte ist, wenn man so guckt, Wilken wird bald 45 Jahre alt, IVU klassisch eigentlich auch über 40 Jahre, Partnerschaft mittlerweile knapp 25 Jahre. Also wir haben, glaube ich, vor 3 Jahren auf der E-World 20 Jahre Partnerschaft und 20 Jahre verlängert. Also wer unterschreibt mal einen 20-Jahres-Vertrag? Also ist ja irre. Und ich glaube, was wir beide, deswegen sind wir auch irgendwie auch zu dritt heute hier zusammen, schon echt gut hingekriegt haben, ist einerseits diesen Generationenwechsel. Aber, und Wilken ist kein Unternehmen, was jetzt 50 Partner hat und x Systemhauspartner hat, sondern schon sehr ausgewählt, weil uns
einfach so 6 Stück, oder, ne, so IVU, da gibt's noch ein paar Logos, die ich dann noch daneben sehe als Implementierungspartner, oder?
Ja, ich glaube, es gibt Implementierungspartner, da gibt's natürlich noch Technologiepartner.
Okay, ja.
Also, das kann man schon so sagen, aber was uns bei allen eint und was die IVU schon wirklich mit uns gemeinsam als Vorbild gemacht hat, ist so eine echt tiefe Verbundenheit, eine Partnerschaft und eigentlich auch eine Freundschaft, die uns verbindet. Mhm. Und das hilft extremst im Alltag. Also auch wir haben Eskalationen, aber die regeln wir dann anders. Also, ja.
Ja. Okay. Ja, nee, finde ich super spannend. Und auch, meine, was du eben sagst, Julia, ne, früher war Energiewirtschaft langweilig, kann ich auch so für mich nachvollziehen. Und heute, ich weiß nicht, was ist irgendwie verrückter, es gibt zu arbeiten in was für dieser
Branche. Heute kann ich mir keine schönere Branche mehr oder spannendere Branche vorstellen. Und das kam dann halt mit dem Unbundling, weißt du noch, wie wir auf dem BDIW-Kongress unsere Flyer verteilt haben, da ganz geheim so. Angela Merkel kam damals und dann haben die Sicherheitsleute wieder weggeräumt und so. Da waren wir irgendwie auch mal so anders. Und das war irgendwie so eine ganz spezielle Stimmung. Auf der einen Seite hieß es, die ganzen kleinen Stadtwerke werden alle verschwinden. Es wird noch 3, 4 große geben. Die Anforderungen, Marktkommunikation, Verschlüsselung, das wird alles nicht mehr funktionieren. Und ja, ich glaube, wir haben in vielerlei Hinsicht dazu beigetragen, dass eben viele Unternehmen nicht nur noch da sind, unabhängig jetzt mal von der aktuellen Zeit, sondern eben eine ganz tolle Zukunft irgendwie haben. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch, zu sagen, wir sind nicht konzerngetrieben, sondern wir haben Lust, Stadtwerk zu machen.
Ja, als Familienunternehmen dann auch.
Genau.
Selbst, ja. Ne? Okay, also wir haben jetzt hier am Tisch Wilken. Wenn ich mir das jetzt nochmal so angucke, was ich mir jetzt zusammengeschrieben habe, so 600 Leute seit den 70ern unterwegs, 60 Millionen Umsatz, glaube ich so 400 Kunden Energiewirtschaft. Das sind so die Sachen in Ulm. Ihr habt ein super Casino, Demeter. Also einen kleinen, ja, so einen Hidden Champion Mittelständler aus Ulm, der familienorientiert ist, viel für seine Mitarbeiter tut. So habe ich es jetzt mal so für mich positiv abgespeichert. Wir können natürlich auch noch mal gucken, wie die Mitarbeiter, ich habe auch mal bei Kununu geguckt, wie da so die Rückmeldungen sind. Aber okay, das ist jetzt mal Wilken. IVU von der Größenordnung, kannst du das nochmal einsortieren, lieber Julian, wie ihr da unterwegs seid? Euer Schwerpunkt ist ja örtlich in, jetzt vergessen.
Norderstedt,
genau.
Ja. Und bei Regensburg.
Norderstedt und Regensburg. Okay. Und wie viele Leute?
Aber Schwerpunkt in Norderstedt, ja.
Ja. Und wie viele Menschen nochmal bei euch jetzt?
Etwas über 100, 18,5 Millionen Euro Umsatz, 120 Stadtwerke, die wir betreuen.
Ja.
Über die Jahre mal mehr, mal weniger geworden, aber jetzt in letzter Zeit Gott sei Dank wieder mehr. Und konzentrieren uns halt im Wesentlichen auf die Energieversorgungswirtschaft im kaufmännischen Bereich und seit knapp 10 Jahren auch immer mehr für die Netzseite, technischen Prozesse und so weiter.
Jetzt bin ich jetzt kein Controller, aber ne, 100 Leute 18 Millionen, 600 Leute 60 Millionen. Also scheint ihr auch einen guten Schnitt gemacht zu haben, da quasi der Implementierungspartner.
Ja.
Ja, okay, das ist so Dienstleistungsgeschäft, so und mehr. Ja, ja, aber.
Wir reichen ja einen schönen Teil an Wilken weiter.
Ja. Okay. Gut. Direkte Frage mal, lieber Dominik, im Moment müssen ja die IVUs da draußen jeden Tag neue Tarife raushauen. Und wie schnell geht denn das eigentlich mit so einer Wilken-Software? Kann ich da jetzt so einen Tarif innerhalb einer Stunde anpassen auf mit Gasumlage, ohne Mehrwertsteuer so? Jetzt mal Real Talk. Also so, ist es, wenn ich da auch Kunden fragen würde, jetzt habe ich jetzt nicht gemacht, aber...
Rhetorische Frage erstmal. Also ich würde sagen, ja. Also ich würde nicht sagen, sondern es ist so. Also, aber du sprichst ja schon einen der Benefits, glaube ich, der Wilken-Gruppe an. Und das ist ja das, wir kommen ja klassisch so aus diesem Core, das Thema Billing, ERP, wollen wir vielleicht nachher noch sprechen, wie wir groß geworden sind, auch in anderen Branchen. Und wir kamen irgendwann mal an diese Entscheidung, was machen wir im Bereich CRM, was machen wir im Bereich Vertrieb, Tarife, jetzt kommt ja das ganze Thema Dynamisierung, dynamische Tarife und so weiter, Umlagen. Ich glaube, damals haben wir einen sehr, sehr smarten Move gemacht, der uns heute extrem gut in die Karten spielt. Und das war dieses Kundeninformationscockpit reinzuspielen. Das ist, das sprach unsere Kunden, kennen das alle unter dem Kick. Das ist wirklich ein voll integriertes CRM, was am Billing-Bereich komplett angedockt ist. Also nicht, dass ich einen Drittpartner brauche, sondern das liefern wir einfach im Standard mit. Und das hilft uns natürlich schon ganz toll über alle Sparten hinweg, sauberen Geschäftspartner-Klammer, sehr flexibel, sehr agil und vor allem sehr, sehr schnell entweder neue Tarife zu erstellen, neue Tarife rauszuschicken, neue Tarife zuzuordnen, Gasumlagen zu erstellen. Und das ist, ich glaube, der Julian kann es nachher gleich erzählen, das war, glaube ich, die Highlights der letzten 3 bis 6 Monate nochmal, wenn wir in sehr großen Ausschreibungen gekämpft haben, was du vielleicht auch in der Presse gesehen hast, ich glaube, die IVU wird es auch demnächst publizieren dürfen. Das waren sehr große Mehrwerte bei diesen Kunden, einfach hier sehr schnell zu sein. Und wir wollen es nicht immer nur preiswert nennen, haben wir gestern drüber geschmunzelt, sondern sicherlich Preis. Ich glaube, wir sind nicht im Low-Price-Segment als Wilken unterwegs, aber auch das Thema Wert. Also wenn wir später von Kosteneffizienz und Geschwindigkeit sprechen, ist es ein ganz, ganz hoher Benefit und ein USP, den die Wilken-Gruppe hat.
Und aber meine These, also Julian, kannst du ja auch gleich kurz was dazu sagen. Du bist ja auch vielleicht noch ein Stück näher dran an den Kunden. Also ne, du bist ja so das Bindeglied dann auch. Aber so meine These ist, wenn sich ein CRM-System oder wenn man sich aus dem Abrechnungssystem heraus entwickelt, hast du ja nicht automatisch diese Stichworte wie Flexibilität drin und schnelle Reaktion, sondern sicher, Batch und ne, ruhiger Dampfer und nicht schnelles CRM-Frontend. Ja. Das ist so meine Assoziation, wo ich sage, ja, jemand kommt aus der Abrechnung und macht was woanders. Wahrscheinlich wird er noch ein bisschen Ballast mitschleppen.
Ist richtig, deswegen ist es ja auch ja, wie ein eigenes Modul am Anfang entwickelt worden, inklusive Workflow Engine dabei, wo sich unsere Kunden wirklich grandios hunderte von Workflows selbst designen, Preisanpassungen schreiben, nicht nur die schreiben, sondern den ganzen Prozess dahinter, Kundenanlage vollautomatisiert durchführen. Da sind dann die Web-Services angedockt vom Online-Portal, sodass seit 2007 haben wir das, glaube ich, das durchläuft und stetig weiterentwickelt wird. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, dass unsere Kunden auch von Anfang an selbst in der Lage sind, diese Themen zu beherrschen, ohne dass sie jetzt ein Berater-Know-how erstmal benötigen. Und der Vorteil ist einfach, ich habe einfach diesen sauberen Stammdatensatz, wo ich mich nicht drum kümmern muss, aus welchem System kommt der, passt die Kundennummer und so weiter zusammen. Und das Ganze ist ja auch über die Jahre dann auch noch in die Netzseite gewachsen, nennt sich dann Netzakte, ganz klassisch dabei, aber dass ich ein Netz-CRM dabei habe und der Kundenservice-Mitarbeiter, der vorne steht oder auch das Portal hat einfach einen wirklich super sauberen Datenbestand dabei. Und das ist eigentlich die Sicht. Und was ja auch im Podcast schon immer mal ein bisschen besprochen wurde, war ja die Seite, komme ich vom Zielpunkt oder vom Vertrag oder vom Kunden her? Und das ist eigentlich das Spannende an diesem System, dass es das verbindet, also die Kundenseite in den Vordergrund stellt und hin die Abrechnungsprozesse einfach mitbedient. Und das macht wirklich Freude.
Also wir können jetzt hier festhalten und dann können wir das ja auch so senden. Also ich kann jetzt auch Timo Eggers, der jetzt nicht mega geschult ist, aber ich könnte auch in einer Stunde so einen Tarif ändern und den live schalten, sodass er auf allen Medien und überall da, wo er gebraucht wird, dieser neue Preis dann durchrepliziert ist.
Genau.
Wollen sich Leute melden hier im Feedback, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn das nicht so ist, wir können das klären.
Können wir das so eine Wette machen, so eine Challenge danach machen, wie, was die, welche Auswirkungen das dann hat, wenn du einen Tarif einfach rausschickst, das ist eine andere
Sache. Ja, ja, klar. Aber so die reine Möglichkeit. Ja. Okay, jetzt nochmal auf die Kunden geblickt. Das ist jetzt nur so ein Mini-Ausschnitt, ne? Was da jetzt draußen los ist und was die Herausforderungen sind. Aber wenn ihr jetzt nochmal so gedanklich die letzten, weiß ich, 2, 3 Jahre zurück und 2, 3 Jahre nach vorne, wie seht ihr so die Herausforderungen bei den IVUs, bei den kleinen, bei den großen? Was resoniert da noch so bei euch, wo ihr sagt, das sind eigentlich im Moment die großen Herausforderungen, vor denen die stehen?
Also ich glaube, das ist eine Riesen, auf der einen Seite ist es eine Riesenchance, also die letzten Jahre für die Energieversorgungsunternehmen, gerade das klassische Stadtwerk, aber natürlich auch eine Riesenherausforderung, das alles abwickeln zu können. Also Energiedienstleistungen zu kombinieren mit dem Commodity-Geschäft. Ich glaube, die ganzen Stichworte brauchen wir im Rahmen dieses Podcasts nicht bringen, aber ich glaube, gerade wenn man das dieses Jahr betrachtet, dass das Thema Daseinsfürsorge, Infrastrukturdienstleistung nochmal eine ganz andere Priorität in Deutschland bekommen hat und dass wir auf der einen Seite sehen, wie gut es uns in den letzten 20, 30, 40, 100 Jahren ja schon ergangen ist mit der Daseinsfürsorge in Deutschland, auf der anderen Seite, wie relevant das ist. Und das kombiniert eben mit den neuen Herausforderungen, Gaspreis und Co., ist, glaube ich, das, was es unglaublich herausfordernd, aber auch spannend macht für die nächsten Jahre. Und ich glaube, das ganz große Problem, was uns alle trifft, ist einfach der berühmte Personalmangel. Die richtigen Leute zu finden, die auf der einen Seite Digitalisierung sprechen können, auf der anderen Seite aber auch so das Gefühl für ein kommunales Unternehmen haben.
Gibt es da einen Lösungsansatz? Hast du eine Idee für diesen Fachkräftemangel, Julian?
Was ich richtig klasse finde, ist, wir sind, dadurch, dass wir ja sehr nordlastig auch sind, nicht nur, aber eben ja doch viele unserer Kunden aus dem Norden kommen, sind wir auch sehr stark mit dem Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft, VSHEW, verbandelt, die sich sehr stark auf Schleswig-Holstein und Nordniedersachsen fokussieren. Und die haben vor einigen Jahren gemeinsam mit der FH Westküste einen Studiengang ins Leben gerufen, Energiewirtschaft, aber mit Fokus auf Stadtwerke. Okay. Also nicht nur von der RWTH Aachen, wie baue ich große Kraftwerke und die Überlandleitungen, sondern wie bringe ich eigentlich hochqualifizierte junge Leute in das Stadtwerk und das als duales Studium. Und da sind wir dieses Jahr auch das erste Mal mit dabei. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein Ansatz, der wirklich klasse da ist.
Okay, Dominik, siehst du das auch so? Weil, ich meine, kleiner fieser Seitenhieb, irgendwo sagte jemand, bei Wilken, die zahlen jetzt für so IT-Branche nicht besonders viel. Dann müsst ihr irgendwas anderes Geiles haben, was vielleicht auch Stadtwerke sich abgucken können, die vielleicht auch nicht so viel zahlen können wie die IT-Company um die Ecke.
Ich glaube, also vielleicht noch ein Satz davor geschoben, was die Leute bindet oder warum die Leute da Bock drauf haben. Die Schwierigkeit, was wir gerade sehen, und zwar nicht nur die Schwierigkeit der Stadtwerke, sind zugleich unsere Probleme. Also das ist ja momentan so eine Deadlock-Situation. Jedes Unternehmen hat ja irgendwie zwei Aufgaben. Einerseits zu überleben, irgendwie how to survive, irgendwie die Frage sich zu stellen. Und auf der anderen Seite ist es dringend notwendig zu expand oder innovate your business. Und auch ohne jetzt die Energiekrise hätten sich Stadtwerke stark auf das Thema Innovate oder Expand konzentrieren müssen. Jetzt haben sie natürlich parallel eine Verteidigung oder eine Überlebensstrategie erstmal zu fahren und das Thema kommt zu kurz. Dann haben wir so klassische Wirtschaftsunternehmen, wie wir das sind, die haben es natürlich etwas komfortabler, weil wir sagen, da gibt es eine Business Development Abteilung und eine Geschäftsentwicklung und da gibt es Menschen, die wirklich dafür abgestellt sind, nur sich um solche Themen zu kümmern. Was wir nur merken ist, neben dem ganzen Thema Strategie oder Geschäftsentwicklungsabteilungen kommen unsere Kunden, und zwar ganz normal auf Basis der Betreuer oder Bearbeiter oder Sachbearbeiter, fachlich gar nicht mehr hinterher. Und wenn so ein klassisches IT-Haus hat, so ein Customer Care, also eine Serviceabteilung, die fragen Nutzeranlage oder wenn irgendwelche Bugs im System sind oder nehmen Calls oder Tickets auf, mittlerweile müssen wir extrem stark fachlichen Support leisten. Und als klassischer IT-Hersteller ist die Supportabteilung jetzt fachlich nicht so tief energiewirtschaftlich geschult, dass sie den Kunden wirklich in Buchungskreisen und Bilanzierung oder Portfolio-Management unterstützen können.
Also ihr müsst nicht nur IT-Fach-Know-how beibringen, sondern auch Branchen-Know-how und quasi vermitteln.
Genau, und das, was du hast ja gefragt, auch was ist die Lösung vielleicht oder wie unterstützen wir das? Wir haben jetzt vor einem Jahr eine separate Abteilung aufgemacht, die heißt CAM, Key Account Management Consulting oder Key Account Management Beratung. Kennt man ja so klassisch aus dem Vertrieb, Schlüsselkundenbetreuer, der ist immer da für Sie. Ja. Das machen wir mittlerweile mit unseren Kunden, dass wir sagen, wir haben mindestens einmal im Monat zwei oder vier Stunden come together mit diesen Kunden und sagen, okay, wir gucken uns Call-Statistiken an, wir gucken uns neue Geschäftsideen an, wir sprechen über E-Mobility, über PV-Anlagen, Wärmepumpenpflicht in Baden-Württemberg, also ganz unterschiedliche Themen, sowohl strategische Themen, als auch, wie können wir das Thema Gasumlage im nächsten Monat schnell machen, Mehrwertsteuersenkungen, also operativ, aber auch taktisch-strategische Themen. Und das ist es, was zum Schluss kommt, häufig davon raus, dass Kunden gewisse Services outsourcen. Also wir haben eine BPO-Abteilung, einerseits in der Wilken-Gruppe, andererseits mit einer Tochter, mit einer Wilken Pro, also Prozessmanagement GmbH, dass wir merken, dass Kunden BPO-Dienstleistungen anfragen und gewisse Services einfach outsourcen. Das ist das eine. Und was unseren Kunden wirklich hilft, ist dieser fachliche Key-Account-Manager, der Taktik und Strategie mit dem Kunden gemeinsam durchführt.
Aber ist es dann wirklich aus eurer Sicht auch eine Lösung, dieses BPO-Thema, dass man diese Prozesse rausgibt? Ich stelle immer die Frage, welche Prozesse, dann gebe ich alles raus, dann habe ich noch weniger Know-how hier. Dann kommen diese Leute aus dem Studiengang, Julian, an und sagen, dann sagst du ja, wir haben ja noch die drei Sachen, aber der Kern ist outgesourced, sagen die auch, ja super. Ja. So ein Spannungsfeld irgendwie auch, ne?
Also wir sind eigentlich sehr stolz drauf, dass die meisten unserer Kunden, ich glaube, da können wir bei Wilken größtenteils auch mit sprechen, eigentlich alle Prozesse noch in der Lage sind, selbst zu bedienen. Das hat einen Vorteil dadurch, dass wir eben, glaube ich, eine gar nicht mal so schlechte Software haben, die sehr viel automatisieren kann. Mhm. Und viele unserer Kunden sind eben nicht konzernabhängig, sondern sind häufig noch in vollkommunaler Hand, teilweise Teil, aber größtenteils eben noch eigenständig. Und ich plädiere auch immer wieder dafür und finde es sehr wichtig, dass man eben Know-how im Hause hat. Deswegen hatte ich das eben auch mit dem Studium angesprochen. Genau. Und je mehr ich das rausgebe, desto mehr höhle ich ja auch in nicht nur mein eigenes Know-how aus, sondern ja auch die Identität beziehungsweise die Qualität meines Unternehmens auch schnell reagieren zu können. Und das war das, glaube ich, was in den letzten Jahren die Stadtwerke toll hinbekommen haben, so super schnell zu reagieren, trotz dieser langsameren Branche, wie es immer so schön beschrieben wird. Aber sie haben richtig schnell reagiert und können eben damit, weil sie eben das Fachknow-how im Hause haben, auch darauf reagieren und haben nicht lange Prozessketten wie im Konzern, sondern können sagen, ja, wir gehen da jetzt rein, das machen wir. Und wenn man das eben nicht mehr hat, geht das eben nicht mehr so schnell. Und das merken wir eben auch, wenn das eben nicht mehr der Fall ist.
Was würdest du denn gewaltfrei kritisieren mal auch an einem Kunden, wenn du so, was du jetzt hier sagen magst, wo du sagst, wir haben immer so eine interne Runde, wo wir Feedback geben, da gibt's Komplimente und es gibt Tipps. Das wäre dann so mal so ein Tipp,
wo du sagen kannst, immer schwer mit Tipps. Tipps klingt immer so von oben herab, das mag ich nicht so gerne.
Ja, dann von der Seite. Ja. Aber gibt es, ja.
Ja. Also was glaube ich ein wesentlicher Punkt ist die Schnittstelle IT, Fachwissen, Prozesse, ganz generisch gesprochen und in der Praxis einfach, wie setze ich Dinge um in der digitalisierten Welt, damit ich mit meinem Personal, also mit der Anzahl, eben morgen die ganzen Prozesse und Aufgaben meines Unternehmens abbilden kann. Das kommt mir häufig zu kurz. Da wird sehr schnell gerade dieser Ausdruck Digitalisierung in die Fachebenen runtergedrückt und ist nicht Kern eines Unternehmens. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, wofür wir stehen. Und da fehlt es mir bei einigen der Kunden noch so dieser letzte Wille, das auch umzusetzen.
Okay, ja, das war jetzt haarscharf an der Krise, aber hast du gut hinbekommen. Dominik, hast du noch irgendwas, irgendeinen Tipp? Ich biete noch mal eine Sache an. Ist vielleicht die Art und Weise, wie so in Stadtwerken gearbeitet wird, ist das dann vielleicht auch noch, ist das überall noch zeitgemäß? Es gibt ja da auch noch sehr starke Pyramiden hier und da. Es gibt welche, die sich da auch schon ein bisschen locker gemacht haben, aber es gibt auch noch die Pyramide, die vom Bürgermeister bis, sage ich mal, zum Monteur, ja, der das Rohr da verlegt, durchschlagen kann. Ist das vielleicht auch ein Punkt aus eurer Sicht oder sagt ihr, nee, Eggers, da bist du auf dem falschen Dampfer?
Ja, also Ich glaube, in weiten Fällen, also wenn ich jetzt mit unseren Kunden spreche, ist das schon erkannt. Also ich sehe das ja selbst bei uns, ein großes, innovatives Unternehmen und so ein Unternehmen mal in einen Veränderungsprozess durchzuschieben und so weiter, geht ja nicht in einem Jahr, sondern es dauert Jahre und es ist extrem viel und Teil der Tränen und alles anstrengend für alle Mitarbeiter. Ich glaube, die Stadtwerke haben das mittlerweile auch verstanden, also auch mit denen, denen ich überall spreche, dass diese Strukturen, wie sie klassisch aufgesetzt sind, teilweise überholt sind. Du hast vorhin nach Tipp gefragt. Ich würde mir teilweise wünschen, das ist also nicht von oben, aber wie hast du es genannt, hat von der Seite. Ja. Je stressiger und je stürmischer die Zeit wird, desto mehr muss man gucken, dass man eine Partnerschaft mit allen Eigenschaften, die so eine Partnerschaft ausmacht, bewahrt. Und ich merke immer, dass man sehr schnell auf einen harten Kundenlieferanten oder Kundenlieferanten-Verhältnis wechselt.
Du bist der Dienstleister, du lieferst und ja.
Und das ist manchmal schade, weil ich sage, man hat Kundenbeziehungen, die einfach 10, 15 Jahre sind und auf einmal wird richtig stürmisch und auf einmal hat jeder irgendwie Sorgen und gerade dann muss man ja zusammenstehen. Und ja, gerade dann kann man sich gegenseitig helfen. Und da geht es nicht nur wirtschaftlich und zahlen, dann muss ich sofort zahlen. Ich glaube, da gibt es für alles irgendwie eine Möglichkeit. Sondern da strecken wir ja die Hand aus und deswegen vorhin auch mit dieser Teilung taktisch oder auch strategisch zu unterstützen und nicht gleich, ist ja überall so, ich mag das jetzt gerade auch privat, ich bin viel am Bauen und also Bauthemen, das ist ja alles wird immer so Hartkundenlieferanten und sofort gibt es Pönalen und sofort gibt es irgendwelche Anwaltsschreiben und alles wird immer so harter. Und in der stürmischen Zeit ist das nicht aus meiner Sicht immer die richtige Variante.
Ja, und das gilt ja nicht, denke ich, bin ich voll bei dir. Nicht nur so Lieferant und Kunde, sondern auch Stadtwerke untereinander. Da wird ja auch immer noch kritisiert, dass die kooperationsfähig da auch nur so lala ausgeprägt ist. Zwar auf dem Papier immer schon, aber wenn es dann hart und ungemütlich wird, dann wird sie auch gerne schnell wieder getrennt, weil man sagt ja, mein Stadtwerk, deine Stadt, meine Idee, deine Idee. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Was waren in 10 Jahren? Wird ein Stadtwerk fundamental anders dastehen, meinst du, vom Geschäft? Oder wird es im weitesten noch so sein wie heute, mit diesem Commodity-Schwerpunkt? Oder meinst du, es dreht sich da auch mal was so in der Art und Weise oder was ein Stadtwerk anbietet? Hast du da?
Das ist immer diese berühmte Frage, Märkte im Wandel.
Ja, ja,
klar. Die Wirtschaft ändert sich, das haben wir vor 20 Jahren auch schon gesagt. Und
aber, ja, ich glaube, die nie so gekommen.
Ja, die Geschwindigkeit hat sich, glaube ich, nochmal massiv geändert. Mhm. Ne? Und die Anforderungen, die von außen herankommen an die Branche, sind halt eben eine ganz andere. Und wenn man jetzt hört, die Erneuerbaren sollen noch viel schneller ausgebaut werden und Co., damit verändert sich eben sehr viel. Und was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ich glaube sehr, sehr stark, gerade das Thema Energiedienstleistungen wird massiv werden. Es wird auch ein Wettkampf werden für unsere klassischen Kunden.
Aber das haben wir auch schon so oft gesagt. EDL, das wird es werden. PV ist nichts geworden. Auch wieder in den letzten 5, 6, 7, keine Ahnung wie viele Jahre. Jetzt aber. Warum jetzt?
Das jetzt aber habe ich nicht. Ich glaube einfach, dass sich die Amplitude eben verändert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir spüren. Und diese Branche hat ja bewiesen, dass sie Ausdauer kann und aussitzen. Wir sehen es ja beim Smart Meter Rollout wunderbar. Wie oft hieß es dann schon, also wie oft haben wir Meter to Cash schon gemacht, so als Werbegag beziehungsweise auch als Produkt. Und wir sehen ja, was es bedeutet, wenn wir eben keine Smart Meter gerade haben. Wie oft müssen die Kunden dieses Jahr runterlaufen zum Ablesen und die ganzen anderen bilanziellen Themen dahinter. Also das ist schon ein Punkt, aber ich glaube, energiewirtschaftlich wird sich eine Menge ändern, damit eben auch die Anforderungen gerade im Netzbereich, das abzudecken, die Flexibilisierung dabei, die wird immer kleinteiliger, es kommt immer mehr E-Autos rein und Co., das ist ja nichts, was Neues. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit erhöht sich so Stück für Stück langsam und das ändert es schon. Und eben, glaube ich, auch, dass so die Shells dieser Welt auch erkannt haben, dass die Energiewirtschaft ganz spannend ist und dass langfristig sich die E-Mobilität durchsetzt und die ja ganz andere Koppelprodukte reinbringen, mit einer ganz anderen Marktmacht, aber aus einem ganz anderen Beritt her, nämlich eher aus der Vertriebssicht heraus. Und das ist eben auch die Chance aus meiner Sicht für Stadtwerke, als Querverbundunternehmen, sich gerade im Netzbereich dort eben massiv weiterzuentwickeln.
Es mutet so ein bisschen an, wie dieses Bild von diesem langsamen wärmer wird ein Kochtopf, wo der Frosch dann aber am Ende nicht mehr springen kann, weil es halt so langsam warm geworden ist oder wärmer wird. Ne? Das ist dann, hoffen wir mal, dass da noch ein paar die Muskeln zusammen haben.
Wir haben es im Bereich Telco ja auch erlebt. Also Wilhelm Tell bei uns in Norderstedt war ja eines der Vorreiterunternehmen Ende der 90er, hat schon dort sehr, sehr viel Glasfaser ausgerüstet. Wir hatten Anfang der 2000er, glaube ich, 92% Ausbauquote. Und er ist, ja, Glasfaser, so ein bisschen wie das Internet wird sich nicht durchsetzen, oder dieses Internet wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, das haben aber alle erkannt und auch wenn es vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, im Hintergrund läuft zumindest bei unseren Kunden sehr, sehr viel in der Hinsicht jetzt.
Ja, also ich habe letzter Podcast, den ich hier draußen hatte, mit den Trierern, die auch vor 15 Jahren angefangen haben, sich mit der Stadt zu einigen, dass das Stadtwerk da mehr macht, außer Energie und Wasser. Und heute sind es halt 12 oder 16, ich weiß nicht mehr genau, aber Geschäftsfelder und auch Glasfaser und ja, so Wahlperioden übergreifend sich einigen, in guten wie in schlechten Zeiten durchzuhalten, hat sich da offenbar gelohnt.
Weil ich glaube, dass es heute von äußeren Einflüssen, auch wenn man immer spricht, das hat man damals schon gesagt und das ist ja wieder nicht passiert und warum soll es heute passieren? Ja. Ich glaube, weil damals niemand gezwungen hat. Also wenn wir nachher noch über das Thema Cybersecurity, IT-Betrieb oder Cloud, Software as a Service, dann gibt's neue Preismodelle auf einmal, Try and Error. Also ich lege nicht mehr 500.000 Euro Lizenzen auf den Tisch, sondern ich zahle 800 Euro im Monat, um was auszuprobieren. Genau. Und wenn ich so das Stadtwerk in der Zukunft sehe und sage, naja, von den Herstellern wird eine extrem hohe Dunkelverarbeitungsquote in Automatisierungsgrad gefördert. Die Hersteller bieten Software as a Service oder Cloud an, zukünftig nur noch in den Produkten. Das ist ja nicht so was, dass ein Kunde sich irgendwann aussuchen kann, sondern da geht ja die Reise irgendwann hin. Dann sehen wir, was gerade Richtung Cyber passiert. Also wenn mal ein Stadtwerk irgendwie 4 Wochen lahmgelegt ist oder ein Hersteller, haben wir ja dieses Jahr auch groß gesehen vor der eWorld, dann überlege ich mir schon 2-3 Mal als Werksleiter, als Geschäftsführer oder später auch als Bürgermeister, bin ich überhaupt in der Lage, das selber zu machen oder gehe ich lieber auf Nummer sicher und sage, ich source das out, ich gehe das Thema mit Cyber aus dem Weg als Beispiel. Und da ich sehe, dass von äußerlichen Einflüssen so viel Druck aktuell aufgebaut wird, kann ich so eine Veränderung gar nicht aufhalten aus meiner Sicht.
Okay, wie war das denn bei Wilken selbst? Kommen wir nochmal zu Wilken selbst und Druck und Veränderung und Meilenstein in den letzten, seit den 70ern oder seitdem du da bist. Was waren die großen Herausforderungen für Wilken? Ich meine, die kam, glaube ich, auch aus ich habe gelesen, dass der Volkert jetzt auch aus der Großrechner-Ära kam, ne? Irgendwie so Grundsatz, niemals sich abhängig machen von IT-Riesen dieser Welt. Finde ich spannend, dass er damals schon irgendwie keine Lust hatte auf die Amis oder so. Kannst du da mal sagen, wie ihr euch so durchgeschält habt, wo ihr herkamt, was so die großen Veränderungen waren, meinetwegen technologischer Art, aber auch kulturell oder so? Gibt es da so einen kleinen Abriss mal?
Also Unabhängigkeit ist immer noch heute ein ganz großer Wert in unserer DNA. Und den versuchen wir wirklich seit 78 oder seit den 70er Jahren bis heute eigentlich durchzuhalten. Geht nicht überall, sicherlich sprechen wir von Open Source oder anderen Technologien, jetzt gerade im Cloud-Stack.
Aber ist man da nicht unabhängig, wenn du sagst, nur kurz Open Source, ist das nicht eine Unabhängigkeitstechnologie?
Das schon, aber irgendwann brauchst du irgendwelche Operating Systems, hast dann Linux oder brauchst Oracle-Datenbanken und so weiter.
Also, ich jetzt einschließen, ja, okay. Das ist wirklich dann nicht gemeint. Also Unabhängigkeit ist immer noch ein Kernding bei euch, okay?
Ganz klar, Großrechnerwelt, dann Client-Server-Welt in diesem Bereich. Dann sind wir eigentlich stark gewachsen. Wir haben uns eigentlich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Und damals hat man so eine Strategie verfolgt für jedes Marktsegment ein Unternehmen. Und dann hattest du Unternehmen mit 25 Leuten, Unternehmen mit 120 Leuten, Mutter mit 350 Leuten, also ganz unterschiedlich zusammengewürfelt.
Ja.
Und was wir vor 4-5 Jahren, das war schon einer der großen Meilensteine waren, ist dieses Project One, also aus vielen nach eins, dass wir alle operativen Gesellschaften in der Muttergesellschaft irgendwie konsolidiert haben.
Okay.
War ein sehr großer gesellschaftsstrategischer Prozess zu 17, 18. Und 2020 wollte ich ein sehr großes Projekt durchführen, das hieß Project Two. Da haben wir wirklich alle Geschäftsbereiche, alle Prozesse im Unternehmen aufgenommen, Entwicklung vom, wie komme ich ins Gebäude rein bis After Sales.
Okay. Also Project One war so, ich sortiere mal die groben Strukturen neu, auch so gesellschaftsrechtlich so ein bisschen.
Ja.
Und dann habt ihr das fertig gehabt und dann musstet ihr jetzt nur noch den Prozess durchlegen durch diese integrierte Welt, oder?
Ja, also genau. Und in diesem Project Two kam schon dabei raus, also wir haben eine neue Organisationsform gefunden. Wir arbeiten stark mit Business Units. Wir haben einen großen Fokussierungsstrategieprozess gemacht. Das heißt, welche Branchen werden wir zukünftig noch fokussiert bedienen? Wo wollen wir wirklich stark sein? Wo wollen wir eine Macht sein? In welchen Branchen? Und welche Branchen sind aufgrund, ich nenne es immer, eines Shotgun-Prinzips irgendwie der 70er bis 2010er Jahre. Also wir nehmen jeden Kunden quasi, der ein Rechnungswesen
so,
braucht.
Okay.
Das war... Also ich erkläre das ja im Unternehmen, kennt ja jedes Unternehmen so, schießt mit der Shotgun in den Wald und irgendjemand fällt dann um und dann ist ja, das ein Kunde.
Das ist ja meine Branche. So.
Und deswegen werden wir sehr breit aufgestellt von den Branchen. Und deswegen haben wir uns sehr, sehr stark fokussiert mittlerweile. Das war schon einer dieser Meilensteine organisatorischer Art.
Das zweite Erzähl doch Thema, mal, darf ich, Dominik, ja. Mit wie vielen Branchen seid ihr gestartet? Oder was? Also das ist ja super spannend bei euch, wie breit das ist.
Branchen oder Marktsegmente, ich denke mal so 7 bis 8.
Heute noch auch?
Nein, heute sind es 4.
Okay, das war eine Halbierung quasi, die ihr da durchgeführt habt in diesem Project.
Genau.
One oder Two.
Genau.
Und welche sind es jetzt heute noch? Also, wo seid ihr in der Macht? Energie, nehme ich mal an.
Hauptfokusbranche ist Energie, also Versorgungswirtschaft, ja, Energiewirtschaft.
Ja. Okay.
Und dann gibt es diesen klassischen Healthcare-Stack. Also man könnte 2 große Units zusammenfassen. Und Healthcare ist für uns alles, was die Kirchen betrifft, was die Sozialwirtschaft, also Kirche und Soziales, dann sind die Krankenkassen, GKV, gesetzliche Krankenversicherung.
Ja.
Da haben wir einen sehr, sehr großen Marktanteil, also über 90%. da sind wir
was so eine AOK nutzt Wilken oder was?
Ja, AOK Bayern ist noch SAP-Kunde.
Ja, aber?
Oder die Barmer, aber die ganz klassischen, die man kennt, und die kleineren Kassen, kleinen bis mittleren Kassen, bis auf die fünf ganz großen, sind alles Wilken-Kunden. Und dann haben wir den Bereich kassenärztliche Vereinigungen, kassenzahnärztliche Vereinigungen. Da haben wir Marktanteile so um die 75% wachsend. Also auch ein sehr, sehr großer Marktanteil in diesen Bereichen.
Und was ist der gemeinsame Nenner von diesen Dingern? Warum soll Wilken jetzt überall, also ihr hättet ja auch auf eins fokussieren können oder richtig, also was ist da?
Ja, die Frage steht ja immer hinsichtlich, verzettelt sich das Unternehmen nicht? Ja. Die wollen ja überall auf allen Hochzeiten tanzen und wie soll das überhaupt entwicklungsfertig funktionieren?
Und Risiken.
Das eine Thema ist, man hat mehrere Standbeine, klar. Das ging aber gar nicht. Die Sache war, wir kommen aus einer Branche und alle haben erstmal die Basis, das Thema ERP-Rechnungswesen. Und grundsätzlich ist es egal, ob das jetzt eine Krankenkasse ist, ob das ein Energieversorger ist, eine Finanzbuchhaltung, eine Anlagenbuchhaltung.
Jeder muss eine Rechnung schreiben können.
So. Jeder muss eine Rechnung schreiben und jeder hat irgendwie vielleicht eine Mavi, manchmal ein bisschen ausgeprägt oder nicht. Das war so diese Basis.
Klar.
Und das zweite Thema ist alles, was Billing betrifft. Also das Billing war dann hauptsächlich in der Energiewirtschaft, Abrechnung, aber wir können Ärzte abrechnen, wir können Energieversorger, das sind separate Module, da hast du recht.
Ja.
Und was wir jetzt alle Add-on-Produkte, die wir entwickelt haben, und jetzt geht auch so diese Strategie auf, es gibt eigentlich keine Produktlinie der Wilken-Gruppe, die nur in einer Fokusbranche einsetzbar ist. Wir machen seit 20 Jahren im Tourismusbereich Dialogmarketing. E-Mails, WhatsApp, mittlerweile Social Media Marketing und so weiter. Auf einmal stellen die Energieversorger fest, oder mittlerweile auch die Kirchen, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, Kundenbeziehungsmaßnahmen, Kundenbindungsmaßnahmen, das heißt Rückholkampagnen, wenn ich eine hohe Rechnung kriege, oder Neukundenmaßnahmen. Also auf einmal haben wir ein Modul, was in allen anderen Branchen eingesetzt werden kann. Kirche macht Fundraising mit diesen Modulen. Jetzt haben wir das Thema Nebenkostenabrechnung aus der Energiewirtschaft, völlig normal. Jetzt schaut man sich den deutschen Markt an, dann ist nicht das Versorgungsunternehmen die größte Wohnungswirtschaft, sondern einfach eine Kirche, die größte Immobilienmakler Deutschlands.
Ja.
Auf einmal führen wir Heiz- und Nebenkostenabrechnungsmodule und Energieabrechnungsmodule in der Kirchenbranche ein.
Okay, da gibt es also Module, die sich in den unterschiedlichen Branchen halt unterschiedlich stark gefragt sind, nochmal, sage ich mal. Und ihr profitiert dann hier und da davon, dass ihr sagt, ja, das kommt jetzt auch in einer anderen Branche. Ja. Dass ihr sagt, ja gut, dann kommt mal was von der Kirche auch zu den Energieversorgern jetzt.
Ja, vor allem haben wir einfach die Experten. Also wenn du 10, 15 Leute hast, die das Thema Customer Experience und einfach Dialogmarketing in Perfektion einfach schon nachweislich in vielen Branchen können,
ja,
dann können die auch ganz anders fachlich einen anderen Kunden beraten. Das ist wie eine Agentur quasi. Ja.
Was habt ihr denn technologisch so gemacht? Die Neuen sagen ja immer, die Alten, die haben das Alte, ne, können sich halt ein bisschen erneuern, aber wenn sie nicht mal alles wegschmeißen und ganz neu machen, dann wird das nichts, so ganz überspitzt gesagt. Kannst du auch mal was dazu sagen? Das Argument ist ja was da dann immer im Raum steht. Wie siehst du das und wie hat sich eure Technologie-Stack so von der Großrechner-Ära jetzt zu, weiß ich, Microservices verändert?
Gut, klassisch Großrechner, dann kam Client-Server, wie es natürlich viele gemacht haben. Dann haben wir diesen Move gemacht, hast du vielleicht in der Presse gelesen mit dem ganzen Thema S4. Es gab ja mal einen Wilken S4, heute heißt es Wilken T5.
Ja.
Da gab es ja einen kleinen Streit mit unserem Kollegen aus Waldorf.
Ja, okay, gut, das sind Buchstaben und Zahlen, okay.
Den wir für uns war es nicht ganz so nur Buchstaben, aber wir haben ihn ja für uns entscheiden können, haben dann unser Produkt renamed. Dann kam so die ganze Thema HTML5, Java, Web-Oberflächentechnologie, das ist so das Klassische gewesen. Und jetzt kommt da dein Argument, was ich auch sehr gerne verwende und sage, naja, aber jetzt eine neue UI zu haben, Web-Technologie und keine Citrix-Umgebungen mehr zu benötigen, ist es das wirklich? Und wie sieht es denn wirklich aus vom Scratch an mal, wirklich Cloud-Native eine neue Plattform hochzuziehen, wie jetzt die Lynx und PowerClouds dieser Welt.
Ja.
Und das tun wir auch parallel. Also es ist nicht so, dass wir jetzt erst beginnen, morgen irgendwie jetzt eine neue Technologie oder Cloud- oder Kubernetes-Technologie ins Leben zu rufen, sondern das machen wir schon seit Jahren. Wir werden das vielleicht ein bisschen gespoilert, nächstes Jahr auf der E-World in unserer neuen Cloud-Lösung auf den Markt gehen, im Utilities-Bereich und wirklich Cloud-Native. Und das ist wirklich vom Scratch an neu.
Genau. Das ist ja immer so ein Unterschied. Entweder ich packe halt so das Nicht-Cloud in die Cloud und dann kann ich drum rumschreiben, es ist Cloud, aber viele sagen dann ja, das ist ja aber nicht da geboren und hat dann noch gewisse alte Strukturen.
Ich sehe das immer gar nicht. Ich sehe das gar nicht als Nachteil, sondern verkauft es und ich sehe es wirklich auch so überall als Vorteil. Wir haben ja die ganzen, du hast schon die Marktbegleiter auch genannt, die mittlerweile mit freaky neuen Technologien und so weiter auf den Markt kommen. weiß nicht, ob die Technologie heute immer freaky ist. Manche denken ja immer, dass, also wenn ich seit 10 Jahren auf dem Markt bin, ist Technologie, wenn man sehen, wie schnell das geht, weiß ich auch nicht mehr, freaky oder neu. Ja. Und alle denken immer nur, Cloud ist nur die Softwarearchitektur. Cloud hat ja einen ganz anderen Hintergrund, also Verfügbarkeit und so weiter, Integration und so weiter. Aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz großen Vorteil. Wir haben 400 Kunden, wir haben 600 Mitarbeiter oder was weiß ich, mit der IVO zusammen wahrscheinlich 450 in der Energiewirtschaft, die wirklich richtig tiefes Markt- und Branchen-Know-how haben. Wir haben Kundenbeziehungen und wir haben das Know-how und auch technologisches Know-how. Und mit diesen beiden Komponenten, sowohl softwaretechnologisch als auch Markt, bauen wir eine neue Lösung. Und wenn wir das mittlerweile bei vielen anderen sehen, auch bei Newcomern, das ist ja aus meiner Sicht immer die Schwierigkeit eines Startups. Du hast technologisches Know-how, dir fehlt eventuell Branchen-Know-how, weil du nur wenige hast, die das haben. Irgendwann musst du dich abhängig machen, und das ist das Stichwort unabhängig, von Großen, weil du irgendwann den großen Crew landest und kaufst dir bei diesem großen Crew natürlich einerseits Abnehmer, Anzahl, Messlokationen oder was auch immer ab, plus gleichzeitig Markt-Know-how. Und das ist immer so die Frage, wie selbstbestimmt bist du in deiner Roadmap und in deiner Architektur und in deiner To-Market-Strategie. Und das ist das, was uns ganz, ganz wichtig ist. Und da werden wir jetzt schon deutlich mehr angreifen.
Angreifen, genau. Du, Julian, du bist ja im Sandwich, ne? Da sitzt der Dominik da in Ulm und du sitzt dann, ich weiß nicht, der letzte Kunde. Was?
Nicht nur virtuell hier gerade heute.
Nee, genau. und letzter Kunde, großer Kunde habt ihr ja announced, war EWE jetzt bei euch, ne? Dass da sich die für euch das entschieden haben.
Ja, unser größter neuer Kunde sind die Stadtwerke SH mit 210.000 C-Punkten.
Ah, okay.
So. Aus, genau. Rendsburg, Eckernförde und Schleswig.
Also Rendsburg, Schleswig und Eckernförde haben jetzt neu von irgendwie XY auf Wilken quasi komplett.
Ja, von drei anderen ERP-Anbietern sich okay. bewusst entschieden, das alles zusammenzufügen in einem, glaube ich, jetzt 4-jährigen Prozess, ja. wo wir wirklich alles einmal konsolidieren auf der Wilken-Plattform von uns operated und okay. umgesetzt.
Und jetzt, bevor du vielleicht sagst, also ich möchte mal von dir natürlich wissen, wie das jetzt ist, näher dran am Kunden, weil das ist ja immer noch, ja, ihr seid einfach dann in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen näher dran, bevor du da vielleicht darauf eingehst, was so toll ist, aber was hat denn in den letzten 20 Jahren, über 20, 30 Jahren, was hat, wenn Wilken sich so entwickelt hat, was hat mal nicht so gut geklappt? Wo du gesagt hast, scheiße, jetzt stehe ich hier beim Kunden, Wilken schält sich irgendwie, findet sich gerade selber oder macht Dinge und ich muss jetzt hier am Kunden irgendwie was helfen oder ich muss was umsetzen. Ohne jetzt hier, ja, keine Tipps, aber so gab es auch genau. Momente, wo du gesagt hast,
Also, was glaube ich ein ganz spannender Aspekt ist, ist den hat Dominik aus meiner Sicht ein bisschen überflogen gerade zu sehr, ist die P5-Plattform, die wir jetzt seit einigen Jahren am Ausrollen sind. Ja. Und das war, glaube ich, nicht ein Fehler, aber es ist ein bisschen zu früh mit rausgekommen. Mhm. Und wir haben da, glaube ich, 2-3 Jahre echt richtig dran gearbeitet. Und das war einfach auch marketingtechnisch zu früh rausgekommen, die Strategie und Co. Und es war einfach damals noch nicht wirklich marktreif. Das haben wir gemerkt, haben auch einige Pilotierungen damals gestoppt. Im Einvernehmen, was jetzt auch wieder unsere Zusammenarbeit ausmacht, dass wir gemeinsam gesagt haben, nee, jetzt gehen wir nochmal wieder in Klausur und entwickeln nach und haben das gemeinsam mit den Kunden, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und
das war so ein kritischer Moment, von dem du vorhin auch gesprochen hast.
Ja, natürlich. Also ja, genau. die sogenannte CS2, die ganz alte Welt von Wilken, die noch aus den 90er Jahren herkommt, ganz alte Kobol-Welt, die dann erneuert wurde und so weiter, immer weiter geschliffen wurde, hat, glaube ich, Wilken uns auch immer so ein Stück weit dahin gebracht, naja, ein Energy-Seite gut, ne, macht halt ein tolles Abrechnungssystem, aber boah, mit der CS2, das ist ja noch wirklich uralte Welt.
Ja.
Und ich glaube, da stand Wilken und auch wir schon ziemlich unter Druck, da was Neues zu machen, gerade im ERP-Bereich und nicht eben auf einer Vision oder Business Central zu setzen oder SAP zu machen, sondern wirklich diese Eigenständigkeit zu behalten. Und das war vielleicht ein bisschen früh, hat uns aber, und jetzt kann man es umdrehen, glaube ich, extrem geholfen, viele Erfahrungen zu sammeln. Wir haben jetzt über 100 Installationen irgendwie in ein paar Jahren damit ausgerollt.
Von diesem P5?
Ja, genau. Das ist die komplett neu entwickelte ERP-Plattform. Einen evolutionären Schritt zu machen, da steckt auch noch ein bisschen was Altes mit hinter, aber eben sehr, sehr viel Neues, nicht nur Oberfläche, sondern eben das ganze Thema Webservice-Fähigkeit und Co., was, glaube ich, viele im Markt gar nicht so wahrnehmen. Und damit einfach diese Lessons learned zu haben, die jetzt in dieses Cloud-Native dann in der nächsten Evolutionsstufe reinkommen. Und das war einfach so, das war schon eine harte Zeit damals, das so durchzuziehen.
Hast du das auch so empfunden, Dominik, dass du gesagt hast, wir waren zu früh? Du hast ja gesagt, du schmeißt den Ball gerne mal nach oben und lieferst dann nach, aber vielleicht war es ein bisschen zu früh auch?
Ich glaube, also da haben wir einfach unterschiedliche, was auch gut so ist, unterschiedliche Vorgehensmodelle oder teilweise Erwartungen. Und das vielleicht vorweggeschickt, ohne so einen Partner wie die IVU, das ist ja nicht ein Kunde oder ein Kundenprojekt, sondern das sind irgendwie über 100. Und dass die natürlich einen anderen Pain haben, wenn was nicht funktioniert, weil sie schnell mal bei 100 Kunden was ausrollen müssen und wir bei einem Kunden, ist klar, deswegen sind sie natürlich auch unsere größten Kritiker und auch diejenigen, die uns zur Professionalität, Qualität und so weiter, Rollout-Fähigkeit zwingen. Als Hersteller hast du immer die Schwierigkeit zu sagen, wann ist denn mein Coming-out eines neuen Moduls?
Ja.
Bauen wir es erstmal fertig und so weiter. Volker Wilken hat immer gesagt, Software, die fehlerfrei ist, ist alt.
Ja.
So, und das ist die Schwierigkeit. Du musst irgendwann raus, weil die Lösung wird dann erst rund, wenn sie beim Kunden ist.
Ja.
Also mit dem Kunden, du kriegst dann irgendwann mal wirkliches Praxisfeedback. Das kannst du dir im Keller oder mittlerweile im Skyview, die Entwickler sitzen ja in schönsten Büros, kannst du dir nicht mehr aussuchen. Und deswegen, ja, wahrscheinlich war es zu früh. Vielleicht hat man es auch unterschätzt. Ich glaube eher, dass die To-Market-Strategie hätte anders gewählt werden können. Die Market-Strategie ist, auf einmal wollen ganz viele Kunden, es ist eine Sogwirkung auf dem Markt entstanden und auf einmal bist du in 30 Projekten und die Software tut noch nicht ganz so, wie sie in allen Stellen, wie sie vielleicht sollte. Und eine Market-Strategie heißt, lass uns 3 Piloten A machen, 4 Piloten B machen, 5 Piloten C machen, Marktfreigabe, Rollout.
Ja.
Und aber der Zeitpunkt ist immer schwierig.
Okay. Aber dann,
ja. In den anderen Branchen von euch lief die Software ja damals auch schon. Das kam so dazu. Wo eben der Druck, also so nach dem Motto, ja, da drüben läuft es ja schon. Und dann kommen natürlich die energiewirtschaftlich spezifischen Anforderungen, so Materialwirtschaft, ne, und so noch dazu.
Und könnt ihr, Julian, könnt ihr die Lücke auch so ein bisschen ausfüllen, wenn ihr merkt, okay, also könnt ihr da ein bisschen reingehen und auch den Schmerz für den Kunden ein bisschen lindern, weil ihr irgendwie noch gewisse Fähigkeiten habt, irgendwie Sachen entwickeln könnt, so Workarounds, könnt ihr da auch, ja, so...
Weil man
das gäbe auch mal überbrücken eine Zeit lang.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt nichts, was die Wilken-Kollegen jetzt nicht auch könnten.
Ja.
Nur dadurch, dass wir eben kein Softwareentwicklungshaus sind, sind wir natürlich sehr, sehr stark kundenfokussiert und geben uns da auch sehr, sehr viel Mühe im positiven Sinne. Und dadurch, dass wir eben die gesamte Bandbreite im Haus durch Berater abdecken, von der Entgeltabrechnung, FIBO, Materialwirtschaft, Energiedatenmanagement und Co., ist ja unser Anspruch ein Stück weit auch zu sagen, wir gehen erst aus dem Haus, wenn es hoffentlich alles läuft und der Kunde oder wir haben kein Fingerpointing zwischen Dienstleistern. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch in Bezug auf den Großteil unserer Softwaresysteme von Wilken eben ausmacht, dass wir uns eben umsorgen und den Kunden ein Stück weit umsorgen und damit eben auch unseren Mehrwert da liefern. Wir haben so schön irgendwann gesagt, die IVU ist so der Maßkonfekteur von der Wilken-Software.
Wir haben ja,
der Maßkonfektioneur, ja.
Wir haben ja so einen Slogan, den wir auch im Strategieprozess in der Wilken-Gruppe spielen. Und das heißt, dieser Hashtag heißt Baukasten-Maßanzug. Das liefern wir. Und in diesem Wort steckt ja unheimlich viel drin, weil wir sind Standard-Software-Hersteller. Wir wollen Rollout-fähige Standard-Software ausliefern. Und jetzt hat ja jeder Hersteller die Schwierigkeit, dass er sagt, ja, aber der Kunde, der ist ganz besonders, da brauchen wir da noch einen Balkon und da brauchen wir da noch einen Workaround und da einen Workflow, das passiert ja. Ja. Und eine Cloud wird die Kunden sicherlich ganz anders dahin erziehen, aber der Weg dorthin, das Julian hat ja von diesen Evolutionsstufen, danke, gesprochen. Ja. Wir liefern Standard, die IVU macht Maßanpassung, Veredelung, Customizing, macht es wirklich passend. Und wir haben schon noch einen separaten Bereich, das ist eigentlich wirklich dann, wir haben es Maßschneiderei genannt, wo wir dann wirklich individuelle Entwicklungsthemen für Kunden dann
machen. Genau, dieses Bild hatte ich auch gerade im Kopf, weil ein Kanter von mir ist Maßschneider und da war immer so, da gibt es Bespoke-Anzüge, die sind wirklich besprochen mit dem Kunden und dann gibt es die Maßkonfektion, da kannst du auch noch was ändern, aber auch nicht mehr jetzt so, nicht mehr alles. Ne?
Gutes Bild, ja.
Den Anspruch haben wir von Seiten IVU eben auch, dass gerade unter dem Aspekt Kostendruck eben wir schon versuchen, mit einer Standardlösung maximale Individualität hinzubekommen, aber eben auch Rollout-Fähigkeit zu haben. Also jetzt bei der Umstellung beispielsweise auf diese P5-ERP-Lösung sind wir in der Regel 3 bis 4 Arbeitstagen mit einem Team aus 3 bis 4 Beratern durch. Und danach gibt es das Nachprojekt nochmal, wo dann gecustomized wird, aber so eine ERP-Umstellung eben auch in einem kurzen Rahmen hinzubekommen. Und das ist eben unser Anspruch auch dabei.
Und warum jetzt, wenn die Entscheidung jetzt jüngst war da in Schleswig-Holstein, die 3, Ne? Also der Wettbewerb ist ja on fire jetzt im Moment. Die mussten sich jetzt oder wollten sich jetzt entscheiden. Die Tüger hat die THP jetzt genommen als größte Entscheidung, so sage ich mal, auf Stadtwerkeebene der letzten Monate. Warum haben die das jetzt gemacht? Gibt es da ein, zwei Gründe, außer dass du auch Moin sagen kannst und Schleswig-Holstein irgendwie für dich so ein Home-Turf ist? Was ist aus deiner Sicht, wenn du jetzt nochmal kritisch rein, was war jetzt der ausschlaggebende Moment oder Punkt, wo du gesagt hast, komm, machen wir?
Aus meiner Sicht, das, was uns auch gespiegelt wurde, ist nur noch nicht so lange her, als dass wir jetzt in einem Riesenprojekt sind über mehrere Monate, aber das, was uns gespiegelt wurde, war im Wesentlichen, dass wir die gesamte Bandbreite Netzvertrieb, wir migrieren dort bis zu 10 Abrechnungsmandanten, über 20 ERP-Mandanten in eine Lösung, dass wir die gesamte Bandbreite in-house können, mit Workforce-Management, mit Energiedatenmanagement, alles aus einer Hand eben abbilden konnten und das eben erprobt mit moderner Technologie im Untergrund dabei, aber das einmal das Fach-Know-how auf der einen Seite und dann die gesamte Bandbreite aus einem Haus mit einem Vertrag abbilden konnten. Netz und Vertrieb und Messstellenbetrieb.
Dominik, was mich immer wundert, bei Wilken und auch bei allen anderen Energie-Software-Herstellern, dass ihr auf eurer Seite, so marketingtechnisch, ich sehe nicht einmal das Produkt. Ich will immer, ich bin so ein visueller Typ, ich will geile Oberflächen sehen. Ich sehe immer gar keine einzige. Hat das irgendeinen Grund, warum ich nicht eure geilen Oberflächen sehe? Irgendwelche Videos, wo Leute da so rumklicken und wo das alles so fluffy durch die Gegend fliegt?
Hat einen Grund, also ja, aber die Antwort wäre jetzt erstmal touché, wahrscheinlich zu sagen. Also das ist auch was wir, ich glaube, die Wilken-Gruppe ist und auch vor allem der Inhaber ist sehr stark, ich sag's mal, schwäbisch bescheiden sozialisiert.
Ja.
Und vielleicht noch eins davor, ob es jetzt SH war oder das, was der Julian gesagt hat, der Punkt, glaube ich, wo sich Kunden dann wirklich für uns entscheiden ist, das ist meistens, und das ist, was ich immer so wahrnehme, ist so ein Aha-Effekt. So ein Aha-Effekt war, das habe ich nicht gewusst. Also es gibt ja, und das ist ja nachweislich in der Energiewirtschaft, keinen Softwareanbieter, der so breit und durchgängig integrativ aufgestellt ist. Also und zwar von den Modulen, wirklich über alles, bis hin zu SMGA, bis hin zu EDM, bis hin MDM, Heizkosten und so weiter.
Das sagst du? Also wird nicht SAP das auch sagen, dass wir genauso breit sind? Oder ist das anerkannt auch von den Wettbewerbern? Nee, Wilken, das sind die W.
Naja, wenn du dir die Partnerschaften anguckst, was die anderen, wenn sie in Ausschreibungen gehen und Bietergemeinschaften oder welche Lösungen sie mit einsetzen können und das bei allen Lösungen Wilken draufsteht bei uns, ist ja schon eigentlich nachweislich. Okay. Ich sag, das, was immer das große Highlight ist, ist, einem Kunden wirklich mal schnell in 3 Minuten zu zeigen, wie ich einen Tarif anlege und den rausschieben kann. Oder wenn ich wirklich eine vollständige Integration, und zwar nicht nur im Netz, sondern auch in der Vertriebsseite, also in allen Marktrollen zeigen kann. Und dann haben sie noch ein Archiv dabei und noch eine Heizung nehmen können. Das können wir mitliefern. Und das ist so ein Aha-Effekt. Jetzt aber diese Frage, warum weiß denn das keiner? Und das ist ja das, was uns auch jetzt im Management schon oder vor allem mich sehr unruhig macht. Wir haben ja anfangs gesprochen, dass ich da ein sehr quirliger oder ehrgeiziger Mensch bin. Unser Ziel schon ist jetzt im letzten Quartal oder auch, du wirst es 2023 merken, dass wir uns größer machen, dass wir aggressiver sind und dass wir lauter sind. Also wenn wir die Newcomer jetzt auf dem Markt und die Lightning Stars gesehen haben, super tolles Marketing, super Vertriebsshow, was ja auch mega gut ist und davon können wir ja als Hersteller, der seit über 40 Jahren auf dem Markt ist, viel lernen. Da ist halt, und zwar sehr positiv, weil ist eine Kunst, irgendwie noch ein nicht fertiges Produkt mit wenig Referenzen zu haben, aber ein Bomben-Marketing- und Vertriebsshow zu machen. Ist ja hervorragend und ist ja wirklich auch...
Schöner Seitenhieb, aber genau.
Nein, also, ich möchte gar niemanden schlecht machen, sondern ich finde es ja sehr, sehr positiv, weil du brauchst eine gute Show und du brauchst ein gutes Marketing. Und wenn du später lieferst, das ist ja genau die Lebenseigenschaft, die ich gesagt habe, große Klappe zu haben, jetzt müssen sie liefern, alles gut. Ja. Und da müssen wir lauter werden. Ich weiß nicht, ob immer Screenshots das Richtige sind, weil wenn das so breit aufgestellt ist, findest du, was ist denn der Kernprozess, der abgebildet wird oder der online abgebildet werden kann. Aber du musst ein Look and Feel haben, du musst Webinare haben, du brauchst ein Service Desk, wo du draufklicken kannst und kannst How-Tos haben. Also es geht nicht anders und da sind wir spät dran.
Das müsst ihr machen. Ich finde, welchen Kernprozess, egal, aber den geilsten, der einfach am besten aussieht, man muss ja irgendwie Bock machen, dem Anwender auch, dass er sagt, ja, da arbeite ich jeden Tag mit, wie lange auch immer, und Das ist so, wow, weiß ich nicht. Oder Julian, bin ich da? Bin
ja, vor sechs Jahren oder so, da hat ein toller Kollege von Wilken ein Video gemacht, Einbau eines intelligenten Messsystems, so, was bis heute immer noch schwer ist und komplex ist, unabhängig mal davon. Aber es war in 5 Minuten mal zusammengefasst, wo man einfach mal gesehen hat, jetzt klicke ich hier hin, dann läuft das rüber und zack, zack, zack und schon kriege ich meine Messwerte daraus. Und da haben wir damals unsere Roadshow gemacht, so auch mit Tremondi, Metapan und wir zusammen und ist ja alles toll, voll tiefen integriert. Ja. Das hat einfach Spaß gemacht, dass man auch als Nicht-Softwerker in dem Falle einfach mal sagt, ja, guck mal, guckt es euch an, ich schicke es euch mal rüber.
Ja, das stimmt nur, wenn Sie, also jetzt so ein bisschen verteidigt, das, für den Bestandskundenbereich und auch für Cross-Selling, also für neue Module bei Bestandskunden zu platzieren, ist das ein Muss und dann kann man solche Themen rausspielen. Ja. Die Neukunden, die wir aktuell fokussieren, also mittel- und große Radwerke, wo meistens Unternehmensberater hinten dran sind, da wird also aus meiner Perspektive niemand hingehen und sagen, wo hast du das 2 Videos gesehen, die müssen wir dringend auf die Shortlist nehmen, Wilken, weil die sind richtig gut, weil da gibt es einen großen Ausschreibungsprozess, da zählen andere Seiten wie Look and Feel. Ja. Aber Look and Feel ist extrem wichtig für Branding, für Image, für Stolz und für Bekanntheit, hundertprozentig.
Ist ein guter Punkt, hast schon recht. Ne? Aber vielleicht, wenn sich die Pyramiden in den Organisationen auch mal ein bisschen umdrehen und die Teams mehr entscheiden können, vielleicht kommt da auch ein bisschen mehr Würze rein. Denn ich meine auch, ich bin ja auch Apple-Bestandskunde und wenn jetzt das neue iOS kommt, die zeigen mir ja dann auch immer noch, die Funktion ist neu, das ist toll, das kannst du machen. Obwohl die auch sagen könnte, Eckers, der kauft sein Leben lang, brauche ich nichts mehr. Also, glaube ich, kann man sich sofort sehr, sehr gut abheben. Ja, okay, Punkt. Das lag mir wirklich am Herzen. Hätte ich auch die anderen gerne alle nochmal gefragt. Okay, wir sind jetzt überall so ein bisschen durch. Jetzt muss ich mal so für mich resümieren. Ach so, eine Frage, die mir auch immer noch auf den Herzen liegt, ist so, wie seht ihr denn das, wenn eure Kunden sich jetzt so weiterentwickeln, vielleicht vom Commodity-Geschäft ausgehend jetzt doch stärker in die Energiedienstleistung, auch in die Mobilitätswende und die Energiewende, Wärmewende, alles diese Themen, 1,5 Grad zu schaffen, irgendwie dieses Klimading zu kriegen, diese Prosumer-Welt aufzubauen. Wie helft ihr denen dort? Geht ihr da auch, schmeißt ihr auch ein paar Bälle nach vorne, Dominik, und sagt, ja, da wollen wir auch die sein, die euch ja helfen, so einen Prosumer-Haushalt zu bedienen und nicht nur KWHs abzuhängen. Oder macht ihr eine Grenze irgendwo? Haben die anderen ja auch gesagt, nee. Ne?
Also ich weiß nicht, ob wir damals ob der Zeitpunkt zu früh war. Wir haben ja sehr früh in der Wilken-Organisation gab es einen Bereich, oder gibt es heute immer noch einen Bereich, heute ist der ein bisschen anders organisiert. Und da haben wir uns viel mit Startups beschäftigt, mit Produktideen beschäftigt. Wir haben uns damals mit dem Thema Heiz- und Nebenkostenabrechnung beschäftigt. Wir haben uns mit dem Thema E-Mobility, wir haben uns mit dem Thema Customer Experience Portal, Self-Service-Portalen beschäftigt. Ja, ja. Wir haben das Thema, irgendwann kommt bestimmt das Thema Hausanschluss und Wärmepumpenpflicht, jetzt kommt das Thema PV-Anlagen und haben das alles versucht, also nicht nur versucht, sondern abgebildet in Modulen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Investitionskosten und den Erfolg mit diesen Modulen, der fängt jetzt so langsam an
zu tragen.
Ja. Die Produkte gibt es schon seit 2-3 Jahren, ein bisschen zum ganzen Thema SMGA, also als zertifizierter Gateway-Administrator. Und damals saßen wir auch mit der IVU zusammen und haben überlegt, wie wollen wir dieses ganze Thema, also hinrichtend Consumer-Geschäft, in der Energiedienstleistung, wollen wir das abbilden? Und das war, glaube ich, das erste Mal in der ganzen Partnerschaftshistorie in 25 Jahren gesagt, wir gründen zusammen ein Unternehmen.
Welches habt ihr da gegründet?
Und wir haben die Tremondi gegründet.
Aha, okay.
Und die Tremondi ist ein gemeinsames Unternehmen, die genau das abspielen soll und genau das bedienen soll, wo wir gesagt haben, wir starten mit dem Thema Pflicht-Rollout, wir machen das Thema Gateway-Administrator SMGA dort, später das ganze Thema Metering as a Service dort abzubilden, die Mobilitätsleistungen abbilden, LoRaWAN, Sensorik, also das waren alles Themen, die wir eigentlich damals schon versucht haben, oder nicht, also in der Tremondi, Julian kann gleich noch was dazu sagen, er war damals führend mit dieser Idee, abzubilden. Und dann kam so eine kleine Delle vor 2 Jahren, wo wir gesagt haben, ja, aber das passiert so viel und jetzt kommt schon wieder der neue Formatwechsel und jetzt kommt schon wieder das nächste Thema, die haben gar keine Zeit. Mhm. Und die Produkte waren nicht so die Runner und das sind wirklich ganz, ganz einfache Produkte, also komplett neu auf der P5-Technologie, auch teilweise schon Cloud-Native-Technologie auf dem Markt. Und wir haben gesagt, das ist doch super, das machen die alle, irgendwie 1.000 Euro im Monat Software as a Service und die starten mal klein und dann können die skalieren und wachsen und dann können die es mal ausprobieren. Und mittlerweile werden sie gezwungen und das ist so dieses Thema, also gezwungen, weitere Leistungen ihren Kunden oder ihren Endkunden anbieten. Und genau. Wir haben uns immer gewundert, warum passiert nichts? Jetzt passiert was, aber eher aus so einer Not gedrungen. Expand your business, was könnten wir noch alles tun?
Ja, also Julian, bevor du einsteigst, weil ich wundere mich immer, zum Beispiel hier in Köln gibt es 100 Energie. Die sind jetzt auch 100 Leute, glaube ich, die machen nur Mieterstrom. Denke ich, hättet ihr auch machen können, ne? Also so eigene Abrechnung, also ist ja auch eine für sich eine Firma, weiß ich, wie die jetzt unterwegs sind, oder ein anderes Startup, was wir irgendwo begleitet haben, die versuchen halt dieses Stromteilen, dieses, was nur in Österreich jetzt so da ist, aber dass ich so Strom mit den Nachbarn hin und her schieben kann. Da entsteht ja was, ne? Klar, man investiert jetzt und who knows, ob das so kommt und ob die Gesetze so kommen, aber Julia, erzähl du nochmal deine Sicht auf dieses Ding.
Es ist natürlich ein Stück weit auch aus der Sicht unserer Kernklientel heraus gewachsen. Die Integration der einzelnen Geräte wie Feldgeräte zusammenzubringen und die Komplexität ein bisschen runterzuschrauben, weil das ja eigentlich das ist, was so diese Geschäftsmodelle unglaublich ineffizient im ersten Schritt macht. Bis ich so eine Schwelle überschritten habe, wo ich dann skalieren kann und Co. Aber wenn ich jetzt anfange, ein LoRa-Netz aufzubauen, habe ich erstmal x Kosten. Gut, ein LoRa-Netz ist jetzt nicht so teuer, aber ich muss erstmal ein Geschäftsmodell drumherum entwickeln. Ich brauche die Kunden, ich brauche alles, was danach läuft. Das ist genauso wie mit Mieterstrom und Co. Genau. Und wir haben das mit der Wohnungswirtschaft auch jahrelang probiert. Ich war bei weiß nicht wie viel Konferenzen und Co., zu sagen, komm, wir können Heizkosten abrechnen, wir können Messwerte erfassen und so weiter. Ihr habt einen Digitalisierungsdruck in der Wohnungswirtschaft, ihr müsst euren Mietern mehr Informationen liefern. Da gibt es ja auch genau die Gesetze zum Energieausweis, Energieberatung und Co. zu machen. Und da haben wir einfach festgestellt, wir sprechen einfach eine andere Sprache. Und wir sprechen die Energiewirtschaftssprache und das können wir gut. Und das ist unser Fokus. Und deswegen sagen wir, alles das, was wir mit Tremondi und mit diesem ganzen Thema Meeting as a Service auch aufgesetzt haben. Wir haben dort eine komplette Online-Plattform, wo die Kunden sich Sensoren buchen können, die können sie verbinden und kriegen ihre Daten per Web-Service rausgeliefert. Ob es jetzt ein intelligentes Messsystem ist, eine Wallbox ist oder ein LoRa-Sensor ist, also ein Sensor-Aktorik-Anwendungen. Und das einfach schlank und einfach zu machen, unseren Kernkunden diese Geschäftsmodelle auch zu ermöglichen. Und wir haben halt die Möglichkeit, genau diesen Bündelaspekt herbeizuführen, indem wir eben statt 10 Sensoren 1.000 haben oder 10.000 haben. Und das ist der Anspruch dabei, was ich auch eingangs sagte, Eigenständigkeit zu bewahren. Und ich freue mich, und Dominik hat es erwähnt, neue Anbieter, neue spannende Modelle, auch Unternehmen, die jetzt sagen, ich mache nur auf Einfamilienhäusern PV-Anlagen. Super spannend, weil da kann ich skalieren wiederum. Und das ist ja das Schöne, was diese Branche eigentlich, was der eigentlich gut tut, dass man viel mehr Druck drauf hat und Wettbewerb hat, der aber spannend ist und der nachhaltig auch funktioniert. Und vielleicht nicht nur darum geht, unterbiete ich jetzt den Zählpunkt oder den Kunden nochmal um 2 Cent im Commodity-Vertrieb, sondern dass wir wirklich über echte Produktlösungen, die auch die Energiewende voranbringen, voranschauen. Und das, finde ich, ist ein spannendes Thema.
Ist es vielleicht auch ein Fehler gewesen oder rückblickend vielleicht nicht so lohnenswert, auf dieses Smart-Meter-Ding zu gehen, auf Smart-Meter-Rollout, weil es jetzt halt eben so lange gedauert hat. Also man hätte ja auch damals sagen können, komm, lass das mit dem Smart-Meter, liegt halt so nahe, die Digitalisierung und die neuen Geschäftsfelder darum aufzubauen. Aber andere haben gesagt, nee, ich fange am Dach an und mache Mieterstrom. So, nimm mir das Gesetz vor. Vielleicht hättest du zurückblickend was anderes gerne gemacht oder hättest du gesagt, ah, shit, hätte ich gewusst, wie lange der Scheiß dauert, hätte ich was anderes gemacht?
Hätte ich gewusst, wenn das so lange dauert, hätte ich gedacht, blöd. Aber jetzt trotzdem gemacht. Und ich würde es auch immer wieder machen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass es der richtige Schritt grundsätzlich ist. Wie wir ihn angegangen sind und wie wir ihn angehen, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ja. Wir hätten, glaube ich, also was uns gut täte, wäre wirklich, wenn in jedem Haus ein echter Smart Meter wäre. Ob ich jetzt das letzte BSI-Schutzprofil noch brauche, ist eine andere Sache. Cyberkriminalität und Co., gar keine Frage. Aber wenn man sieht, was andere Länder mit diesen Daten machen, ich kann viel besser bilanzieren, prognostizieren, beschaffen, da wo du ja auch herkommst, ne? Wenn man die Daten hätte. Ich könnte besser abrechnen, EEG-Umlage früher könnte ich viel besser bemessen und, und. Also es gibt ja unendlich Wege. Ich fand es sehr spannend. Ich war mal auf einer Reise, habe mir PG&E, das ist der größte kalifornische Netzbetreiber, mal anschauen können. Und was die alles mit den Daten machen, das ist wirklich richtig cool. Und wir können viele Themen, die wir heute haben, würden wir gar nicht mehr drüber diskutieren.
Dominik, könnte ich denn mit Wilken Software jetzt, wenn ich morgen sage, hey, Wärmepumpen, das ist ja jetzt ein Riesending, Kann ich die verticken über die Wilken-Plattform? Kann ich sagen, kann ich auch so ein Asset- und so ein Service-Geschäft darüber abwickeln?
Ja. Und ja? Das ist das, das Spannende in diesem, ich verwende ja ganz oft das Wort halt in dem Strategieprozess, die Frage ist in der Fokussierung, was machen wir alles als Hersteller selber? Ja. Stichwort, wo verzetteln wir uns und wo binden wir Partnerportale an? Ja. Und das ist also diese Frage, wir wollen als Hersteller nicht, was heißt komplett offen sein? Natürlich sind wir offen und haben eine standardisierte Schnittstelle und Webservices und jeder kann sich andocken. Die Sache ist, was wir versuchen unseren Kunden ist, Best-Practice-Lösungen, die auch funktionieren, anzubieten, weil das daran, wo es ja immer scheitert, ist die Schnittstellenentwicklung und die Schnittstellenprobleme. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein eigenes Kundenportal, ein Self-Service-Portal, ein Vertriebspartnerportal, wo ich gewisse Themen erfassen kann oder gewisse neue Leistungen anbieten kann. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir es nicht schaffen, innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Monate jegliche Art von Geschäftsmodell selber in unseren Portalen und bis hin durch zu Mavi und Assets eigentlich abzubilden. Mhm. Und da haben wir Partner mittlerweile im Angebot, die einfach sagen, Vertriebsprozess von PV-Anlagen oder Hausanschlussportale etc., die integrieren wir komplett in diesen End-to-End-Prozess und die bauen wir on, weil dann sind wir viel schneller, es ist eine Best Practice und erprobte Lösung und gehen damit raus. Aber die Antwort wäre ja, aber nicht native aus unserem Hause ausschließlich.
Ja, das heißt aber, also wenn du sagst, ihr habt viele Partner natürlich, mit denen ihr zusammenarbeitet. Arbeitet ihr denn auch mit Partnern zusammen, die in anderen Feldern Wettbewerber sind?
Ja.
Also geht das so weit? Also das ist ja immer auch die Frage, auch immer so ein kleiner Vorwurf. Die alten Bestandssysteme, die klassischen Hersteller, die, das ist sehr vernagelt alles. Ne? Die sagen zwar immer, die haben irgendwie alle Schnittstellen und API, aber es ist immer alles ein Projekt, ist immer alles teuer und es dauert immer so wie beim Wechseln früher von der Telekom weg zum anderen Anbieter. Das wird halt dann so ein bisschen länglich auf einmal. Hat sich das verändert? Kannst du das nachvollziehen überhaupt, diesen Vorwurf? Oder sagst du, nee, das war immer schon...
Also kann ich nachvollziehen. Die Sache ist ja immer ab dem Zeitpunkt, also wenn man von einem Partner spricht, wir haben ja vorhin gesagt, was für uns eine Partnerschaft ausmacht. Also wir haben keine Technologiepartner, wo wir nur sagen, damit können wir noch mehr Kunden erreichen und natürlich sind wir harter Wettbewerb und dann ist es halt so. Sondern ab dem Zeitpunkt, wenn man wirklich eine Partnerschaft eingeht, dann gibt es ja Partnerverträge, dann gibt es Kundenschutzklauseln etc. Also es ist ja nicht so, dass wir mit Marktbegleitern zusammenarbeiten, die sofort alle unsere Kunden angehen könnten. Das funktioniert nicht, das haben wir dann schon vertraglich anders geregelt. Aber ich glaube, in der Energiewirtschaft und die Hersteller, also es gibt ja ganz viele, du hattest ja auch schon einige in deinem Podcast, natürlich sind es indirekt kleine Wettbewerber, weil die natürlich auch unsere Kunden angehen können. Aber unsere Strategie für Partnerschaften, und die IVU zeigt das sicherlich als Bestes, aber auch für Technologiepartnerschaften ist 1+1=3. Also zusammen haben diese kleinen Startups einen riesen Markt, den wir gemeinsam angehen können, weil wir natürlich einen Marktzugang haben mit knapp 400. Mhm. Und wo wir unseren Kunden was Gutes anbieten können. Das zweite Thema ist, wir arbeiten nur dann mit Technologiepartnern zusammen, wenn es Add-on-Produkte sind. Wenn es Add-on-Produkte sind für erweiterte Geschäftsmodelle für diese Kunden, alles, was unseren Core gefährden würde, tun wir nicht. Was aber auch selten der Fall ist.
Also wenn ich jetzt aber zum Beispiel ePilot, die ja sehr am Frontend unterwegs sind und versuchen, da Bestellstrecken zu machen für all den fancy Kram, das ist soweit. Das würde jetzt passen. Das gibt's so, gibt's Installationen, wo ePilot ins Wilken reingreift?
Ja, gibt's auch. Was ist? Und ist ja super. Also ist ja auch super, weil ePilot hat das als Kerngeschäft. Ja. Und Portal ist bei uns eine Unit, sicherlich auch kundennah. Und aber wenn du ePilot hast, die wirklich die gesamte Entwicklung nur auf das ganze Thema von Bestellstrecke über Custom Experience alles ausgerichtet hat. Und wir Kunden haben, die gerne mit ePilot arbeiten würden. Why not? Also das ist für mich 1+1=3, weil zum Schluss also einen zufriedenen Kunde und einen größeren Markt.
Julian, hast du irgendein Projekt im Kopf, wo du sagst, so viele, sag ich mal, verschiedene Systeme, Unternehmen wurden in einem System zusammengestöpselt, wo du sagst, meinetwegen habe ich Wilken, habe aber noch 7 andere Firmen, Module, die damit zusammen... Gibt es irgendwie so ein Extrembeispiel, was dir noch so positiv oder auch negativ in Erinnerung?
Eigentlich fast alle unsere Kunden. Hast du noch das Thema Asset Management beispielsweise, Energiedatenmanagement, wenn man es nicht mit dem direkten Partner macht. Wir arbeiten wesentlich mit Kistos und Sobdim da zusammen. Dann haben wir die ganzen Themen ePilot und Co. auf der anderen Seite. Wir haben so viele Sachen, jetzt Bots, die dazukommen und Co. Also das ist ja deswswegen finde ich die Diskussion auch immer sehr spannend und muss da ein bisschen schmunzeln, weil
diese Fragestellung haben wir ja schon seit jeher. Ein ganz aktuelles Thema ist das Thema Integration, Abrechnungssystem aus der Telekommunikation. Mhm. Ja, es gibt 20, 30 verschiedene Unternehmen wieder, die auch das abbilden. Und diese Diskussion, wer ist stammdatenführendes System, wie binde ich Schnittstellen an, wie transferiere ich die, das ist ja immer das gleiche Thema. Und natürlich kann man das über Webservices regeln, aber im Endeffekt garantieren wir ja unseren Kunden eine Lauffähigkeit und das ist eigentlich der Anspruch dabei, das dann zu tun. Ich habe es vorhin erwähnt, dass wir versuchen, möglichst viele kaufmännische Prozesse im Haus abzubilden und daher kennen wir das eigentlich aus fast allen Projekten. Die einen, die sagen, wir schwören auf die Empfehlung, die ihr abgebt, da verlassen wir uns drauf, haben im Prinzip einmal alles aus dem Haus IVU und / Wilken. Und dann gibt es die Unternehmen, die sagen, nee, wir wollen jetzt Best of Breed aus jedem Haus raushaben und dann läuft das in dem Projekt ab.
Also was mein Erfahrungsschatz ist, man startet meistens so in einem Neukundenbereich. Also wir waren ja die letzten 2 Jahre, glaube ich, also sowohl die IVU als auch wir sehr, sehr erfolgreich und haben Märkte erschließen können oder auch Kunden erschließen können, dazu gewonnen. Im Bestandskundenbereich ist das schon so. Also im Bestandskundenbereich haben viele das Rechnungswesen im Einsatz, haben viele irgendwie Billing, Kick, also CRM-Lösungen und die werden immer breiter ausgebaut. Und das ist häufig so, weil sie einfach den Vorteil der Integration, Wegfall von Schnittstellen etc. sehen. Und das ist ja bei uns auch, ist ja auch kein Geheimnis, aus dem Nähkästchen mal geplaudert, wenn ich mir die Service-Statistiken angucke, wo die meisten Schwierigkeiten einfach herkommen im Call, habe ich immer Schnittstellen und Datenübertragungsprobleme. Ja. Und das können wir halt, wenn wir einen Classified-Partner haben, also den wir akzeptiert haben oder den wir auch empfehlen, das können wir minimieren. Aber bei Neukunden ist es ja ganz häufig so, es wird erstmal ein Modul getauscht und es sind aber, was weiß ich, 12 andere Vorreferenten auch mit dabei. Klar.
Bei meinem iPhone, ich meine, das ist jetzt vielleicht immer ein doofer Vergleich, aber ich meine, da garantiert mir natürlich Apple auch, dass dieser Riesen Apple Store, dass das alles funktioniert mit denen. Ne? Und das, und gut, die haben wahrscheinlich intern harte Regularien oder gewiss, ja. Die können mir das natürlich da auch garantieren. Aber vielleicht ist der Vergleich auch immer ein bisschen doof, von so einer Mission-Critical-Software, wie der Guido Moritz sagt, zu vergleichen mit so einem
Konzern. Aber Apple, du hast es ja halt schon zweimal erwähnt, Apple ist ja bei uns momentan auch ein Runner, weil wer möchte man denn als Wilken Software Group sein? Und wir haben die Devise rausgegeben, wir wollen der Hersteller sein, der es schafft, die Brücke zwischen Qualität, also so diese Made-in-Germany-Mentalität und Richtung Innovation zu schließen. Ja. Und wenn du dir das mal auf dem Markt anguckst, sowohl im Marktbegleiter als auch irgendwie generell so in der Welt, welcher Hersteller schafft es denn? Wenn wir von Tesla sprechen, sprechen alle Innovationen, aber das Spaltmaß mit den Türen sind halt trotzdem irgendwie 1,5 Zentimeter. Jetzt nicht mehr halt ganz auch, so, aber...
Die haben sich halt mal auf den Antrieb konzentriert eine Zeit.
Klar, und... Jetzt haben wir die PowerCloud und Lynx dieser Welt, die wir angesprochen haben, mega innovativ, machen wirklich eine gute Markteingangsstrategie, machen sie auch super und bieten ja uns auch Chancen, öffnen ja dadurch auch wieder den Markt. Genau. Apple ist für mich das erste Beispiel immer, der mir sofort einfällt, der Ding ist, wenn man schon die Hülle öffnet oder das Apple Store betritt, Quality und Innovation. Und wir kommen aus dieser Ecke, so dieses, Julian hat es vorhin gesagt, CS2, Dieselmotor, Software, die brummt und die funktioniert immer und die ist stabil und die ist verlässlich. Und gleichzeitig sage ich, naja, aber wir haben so viele neue Module, so viele neue Technologie-Stacks mittlerweile draußen, was wirklich extrem viel Innovation beinhaltet. Und das müssen wir einerseits marketingmäßig viel, viel aggressiver nach draußen spielen, aber das auch den Kunden bekannt zu machen. Also wir werden jetzt morgen wahrscheinlich keine Apple, noch nicht, aber die Marke kriegt es perfekt hin.
So, oder meine Frage wäre, vielleicht gibt es ja auch mal so Startups, die ganz neu auf den Energiemarkt kommen, zum Beispiel Tibber oder so. Da hört man halt oft nicht, ja, die haben jetzt Wilken benutzt, sondern die haben dann auf PowerCloud oder auf einen dieser modernen oder auf einer Plattform der neuen Anbieter gesetzt. Oder gibt es auch Beispiele, wo ihr sagt, nee, guck mal, da ist irgendein sehr innovatives Startup, die sich irgendein sehr innovatives Segment rausgesucht haben oder die nochmal bundesweiten Digital-Pure-Player bauen wollen, haben in den Hintergrund Wilken genutzt. Das wäre ja auch noch so, das wäre ja auch so ein Proof of Concept, dass da, wo an der Kundenfront Innovation passiert, ist dahinter Wilken.
Ist sicherlich so, in der Energiebranche wird mir jetzt per se kein Beispiel. In anderen Branchen ist das so.
Ja.
Also da ist das wirklich so. Von unseren Feldern ist das wirklich so. Eine Energiebranche ist halt dieser Unterschied. Die Energiebranche ist für uns das Feld, was von uns am breitesten ausgebaut ist. Mhm. Und wo wir selber extrem viel liefern oder wo du schon bestehende Partnerschaften natürlich hast.
Ja.
Und das Thema wäre erstmal nicht den Bestandskundenmarkt wahrscheinlich mit so einem New-Newcomer anzugehen, sondern wirklich sagen, okay, ohne einen klassischen Kunden oder einen Markt direkt im Fokus zu haben, geht man in Partnerschaft ein und geht gemeinsam auf Angriff. Und dann würde das wahrscheinlich sicherlich funktionieren. Aber da hast du recht, da gibt es wahrscheinlich wenig Beispiele.
Gut, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. 1,5 Stunden haben wir schon verschwätzt hier. Gibt's irgendwas, wo ich noch nicht hingeleuchtet habe, wo ihr sagt, Timo, wir wollten noch eigentlich reden über, oder habe ich euch schon erklärt das? Nee, fällt euch jetzt nicht ein.
Ich habe eine gute Runde gemacht.
Ja, gute Runde. Ich denke auch, wir können so ein bisschen zum Ende kommen. Normalerweise so frage ich dann immer noch so, ja, Wilken, wie funktioniert der denn so innen? Ne? Wir sprechen ja immer über Markt, über Außen. Oh.
Jetzt ist er weg.
Da hat er einfach gesagt, zum Ende kommen. Zack. Ja.
Ich bin wieder da.
Dominik, Akku leer oder was?
Sorry, irgendwie komisch.
Alles cool.
Aber ich habe jetzt mit dem Notebook drin. Alles gut.
Ja. Das ist hier Podcast, das ist authentisch, das wird auch nicht geschnitten, das ist halt so. Ich habe, lieber Dominik, den Julia gerade nochmal gefragt, wie fühlt sich denn Wilken von innen an? So nochmal die Kultur, was arbeiten da für Menschen? Wie viel Pyramide ist da vielleicht noch drin? Julia, was meinst du?
Aus meiner Sicht? Ja. Also ich glaube, der Wandel, den Wilken in den letzten Jahren mitgemacht hat, Dominik hat es mit diesem Project One und Project Two angesprochen, da ist viel angestoßen worden. Und wir haben den Namen Wilken eben ja schon mehrfach gehört. Ein sehr zentriertes Unternehmen gewesen, gerade über den auch wirklich Innovator Volkert Wilken, der eben viele Dinge auch gemacht hat, wo man normalerweise im Konzern gesagt hat, nee, das rechnen wir jetzt mal und nee, das lohnt sich die nächsten 5 Jahre nicht. Return on Investment weit weg und so. Der hat viele Dinge einfach auch getan, von denen er einfach überzeugt war. Und das führt automatisch natürlich zu einer Verdichtung weiter nach oben. Und was wir auch feststellen in der Zusammenarbeit, dass sich das, was auf unserer Ebene IFO und Wilken schon immer so war, aber jetzt auch in der Breite, glaube ich, zunehmend spürbar wird mit anderen Gesichtern, zusätzlichen Gesichtern, dass es sehr viel breiter geworden ist. Also Stichwort so ein Tobi Mann, der jetzt die gesamte Energiewirtschaft bei Wilken verantwortet, auch unser Alter jetzt dabei, hätte man so, glaube ich, früher in der Außenwahrnehmung nicht mitbekommen. Und da ist, glaube ich, auch so ein Kulturwandel drin, dass abends das berühmte Bier auch nochmal wieder häufiger auch getrunken wird, auch bei Wilken. Schwäbisch ist das.
Ja. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele auch da den Patriarchen immer noch in dir suchen, vielleicht Dominik, oder? Also das so früher hat ja der Alte auch immer noch irgendwie alles entschieden oder viel entschieden oder viel seine Meinung durchgedrückt. Ist das so?
Also das sind ja zwei Sachen. Also wir haben ja diesen Handover gehabt im operativen Geschäft Ende 2020 auf 21. Und da merkst du ja, da gehen, er war natürlich da, für mich auch immer ein ganz großer Mentor und wir haben uns sehr, sehr viel abgestimmt. Jetzt mit dem plötzlichen Tod, dann über Weihnachten. Du merkst schon, es gehen ganz viele Loyalitäten über. Das ist was ganz, ganz Tolles und was ganz Schönes, dass einfach auch mir ganz viele Leute einfach die Treue versprechen und einfach weiterziehen. Die andere Sache ist aber auch gewohnte Strukturen, also quasi Entscheidungsscheu sind, weil die letzte Entscheidung habe ja eh immer ich, also so quasi. Und das ist so ganz, ganz normal. Denn den Kulturwandel, den wir durchlaufen, ist, und das merken die Mitarbeiter mittlerweile. Ich habe ein neues Management Board installiert. Ich treffe auch, also natürlich treffe ich viele Entscheidungen oder die letzte Entscheidung, aber ich zwinge schon auch oder ich gebe mein Management oder auch den Mitarbeitern die Freiheit, selbstständig mal zu entscheiden, einen Gestaltungsfreiraum zu haben. Und das nicht nur gesagt, sondern das müssen die Mitarbeiter ja erfahren und spüren. Also wir machen alle 8 Wochen eine Mitarbeiterveranstaltung. Ich habe eine komplette Transparenz. Also ich spreche in dieser Mitarbeiterveranstaltung wirklich über die Zahlen, wo wir stehen, was uns noch fehlt, welche Ziele wir haben, welche Bereiche gut funktionieren, nicht so gut funktionieren, warum nicht. Und also das ist schon sehr, sehr hoch. Und das ist ja erstmal ein Kulturschock für ein Unternehmen. Das musst du auch dosieren. Also kannst du nicht irgendwie von keinen Zahlen auf alle Zahlen, sondern das muss ein Prozess dahin zu sein. Wir haben viel von Angriff gesprochen. Also in Ulm vor dem Gebäude hängen die Fahnen wirklich auf Angriff und Attacke. Also das ist wirklich so und das steht auch da.
Wie hängen die da? Also was steht da? Attacke oder was?
Da steht Attacke. Also da steht Angriff, the future, together and now. Und glaube ich, in allen Blogs, die wir haben, wehen die Fahnen schon auf Angriff. Weil was wir immer tun wollen, ist, wir wollen, und das gehört schon zu unserer DNA, wir wollen nachweislich, also wir wollen laut sein, wir wollen angreifen, wir wollen sicher mehr begeistern, also mehr nach außen spielen, aber auch nachweislich. Was wir vielleicht heute nicht erwähnt haben, wir haben kurz über das Thema SAP oder auch auf wen zielt Wilken von den Kundensegmenten, mittelgroße oder auch ganz große.
Größere jetzt auch, genau. Ja.
Naja, und die Frage ist immer, gehen wir nur marketingmäßig das ganze Thema an? Wir haben jetzt ja eine Zertifizierung gemacht, dass Wilken, also der Zertifizierungsstempel heißt ja 1 Million Zellpunkte. Jetzt haben wir es in der Auswertung waren es 1,6 Millionen Zellpunkte und mit einer weiteren Parallelisierungsstrang wären es über 2 Millionen Zellpunkte gewesen. Und das ist mal schon eine Sache, wo man sagt, naja, haben wir die Referenzen alle in Ausschreibungen oder haben wir eine Zertifizierung? Weil erstmal wollen wir nachweisen, erstmal wollen wir, bevor wir laut sind, auch liefern. Und jetzt haben wir die große Klappe gehabt, jetzt haben wir geliefert, jetzt greifen wir an.
Ja, das ist ein guter Punkt mit dem Angreifen nochmal. Und also du willst deine Organisation oder willst Wilken auf mehr in den Angriffsmodus bringen, sage ich mal, ne? Weniger auf so. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel über die E-World laufe, ich weiß nicht, vielleicht ist das nur so eine Wahrnehmung von außen dann. Dann ist auf diesen Ständen von ePile, von PowerCloud und von Lynn, da ist wirklich für mich auswahrnehmend die Hölle los. Also an Leuten, die da, und ich spüre, manchmal denke ich das so, bilde ich es mir auch ein, spüre, dass da unheimlich Power ist und die diese 3 Tage nutzen, als wären sie ihre letzten, so. Jetzt mal überspitzt. Und bei den Etablierteren, da ist dann schon eine gewisse Gemütlichkeit auch immer noch zu spüren, Behäbigkeit, wo ich sage, ja, das spüre ich, dieses Angreifen spüre ich da eigentlich nicht so.
Das stimmt, also dieser war es vielleicht ein schlechter Zeitpunkt mit der E-World, generell. Aber also das ganze Thema ist von Online-Auftritt, von Social-Media-Präsenz, von wie zukünftig ein Messekonzept aussehen wird. Das wirst du auch in den nächsten Jahren sehen. 2023 geht es sicherlich bereits schon los. Mhm. Ich glaube, wir machen unseren Job gut. Wir müssen auch aufpassen. Diejenigen, die uns aktuell ernähren und wo wir wirklich sehr nah dran sein müssen, sind unsere Bestandskunden. Ich kann jetzt nicht sagen, nur noch Angriff und nur noch große Kunden und Angriff und was der Bestand macht, ist also nicht relevant, sondern Customer first, Bestandskunden first. Aber wir müssen diesen Spagat hinkriegen. Wir haben momentan offene Märkte. Wir haben momentan extremst viel Umtriebigkeit auch in diesen Märkten. Wir haben sehr viele Ausschreibungen. Und ich sage, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben ein sehr, sehr gutes Produkt und wir haben eine saubere Zukunftsstrategie, die wir auch nachweisen können. Also ob jetzt von der Cloud-Entwicklung, vom Technologie-Stack oder generell, wie wir die Mannschaft aufbauen. Und unser Ziel ist wirklich, unseren Job im Bereich Qualität gut zu machen, die Brücke zur Innovation zu schaffen und zu wachsen. Und dafür haben wir die nächsten 4 Jahre schon sehr ambitionierte Wachstumsziele. Ja.
Cooles Schlusswort, finde ich schon fast so von dir. Julia, jetzt will der angreifen, der Wilken da aus Ulm. Jetzt bist du ja vorne Kriegsmetaphern sind im Moment natürlich ein bisschen blöd. Aber du stehst ja dann vorne. Du bist ja dann Angriff Number One. Musst du die IVU auch umbauen, dann in die Richtung ein bisschen mehr?
Also wir haben es ja schon ein bisschen rausklingen lassen. Wir adressieren ja auch teilweise unterschiedliche, nicht Märkte, aber Kundengruppen, die wir da haben. Und natürlich, die IVU ist in den letzten Jahren auch, glaube, hat sich toll weiterentwickelt. Das ist so ein bisschen die hanseatische Variante von Angriff. und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Wir haben da viel gelernt und die Projekte abzubilden. Wir haben bei uns in der Organisation diesen Prozess schon ein paar Jahre früher hinter uns gebracht, im tollen Sinne, und haben mit Hierarchien, schlanker Hierarchien und so weiter, tolle Teammaßnahmen. Und vor allem bei uns herrscht eine unglaubliche Kultur über das Team. Und das ist uns sehr wichtig. Und wir schaffen, glaube ich, sehr, sehr viel über den Zusammenhalt unserer Kollegen und auch dort die Projekte dann abzuliefern. Und unser Motto ist eher dabei zu sagen, wir liefern über unsere Referenzen und über die Arbeit, die wir abgeliefert haben. Und das spricht ein Stück weit für sich. Und da differenzieren wir uns ein Stück weit auch voneinander, ohne dass wir nicht die gleichen Ziele dabei hätten.
Okay, also der Angreifer aus Ulm, dann wird das durch das Hanseatenfilter, sage ich mal, noch ein bisschen geerdet da oben. Ja? Okay, alles klar. Gut, ich sag mal, wir haben schon so lange geschnackt, es war mir eine Freude, es war super. Es ist immer nicht ganz einfach mit 2 Gesprächspartnern, aber es hat mich sehr gefreut, mit euch hier zu schnacken. Ich hoffe, das wird auch das letzte Mal sein. Also wirklich auch wie beim Guido, ich habe es auch bei SIV gesprochen, also ich gucke ja auch immer von außen drauf mit meinen Vorurteilen und hätte jetzt auch nicht erwartet, dass mich, Julian kenne ich schon ein bisschen länger, aber dich, Dominik, dass solche Menschen da am Start sind. Ich habe auch immer noch das im Kopf, so Wilken, Familienunternehmen und so. Und vielleicht ist es wirklich dieses Marketing-Ding und dieses nach außen gehen. Und da bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren kommt. alles. Also nochmal vielen Dank für die Zeit.
Danke. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe.
Gerne wieder.
So, jetzt haben wir also auch Wilken im Podcast-Kasten. Hat es euch gefallen? War was Interessantes dabei? Habe ich was Wichtiges vergessen? Just tell me. Nächste Woche geht es weiter mit Klaus Kisters von der Kisters AG, einem weiteren Klassiker Familienunternehmen der deutschen Energie-IT-Landschaft. In der Folge geht es natürlich auch um den Cyberangriff, mit dem Kisters Ende letzten Jahres zu kämpfen hatte. Wahrscheinlich gab es in den letzten Tagen auch ein paar hektische Telefonate zwischen Klaus und Dominique, denn Wilken wurde jetzt ebenfalls angegriffen. Sie sind gerade dabei, schrittweise ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Wir leben in krassen Zeiten. Viele Grüße und bis bald. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch.